so viele erschienen sind heute Abend. Nachdem es letztes Mal um die Zukunft der Platte gehen sollte, gehen wir heute einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Also ich bin Historiker vom Beruf und komme vom Institut in Erkner, Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung. Wir haben dort ein Archiv zur DDR-Bau- und Planungsgeschichte und ich werde Ihnen jetzt sozusagen aus historischer Sicht versuchen zu schildern, welche Bedeutung das industrielle Bauen, das Errichten von Großsiedlungen und die Platte in der DDR hatte. Was ist das Spektrum, was ich Ihnen da vorstellen will? 1955, also Mitte der 50er Jahre, hat die DDR sich entschieden, das industrielle Bauen in der DDR stark voranzutreiben. Im Grunde gab es irgendwann dann eine einseitige Dominanz von Plattenbauten und diese Vorgehensweise hat eine sehr große Auswirkung gehabt auf die Landschaft, auf die Gesellschaft, die Architektur. Es waren auf der einen Seite moderne Wohnungen für die DDR-Bewohner. Die Kritik daran ist, dass es aber auch eine besonders eintönige Architektur war im Vergleich zum Beispiel zu Ungarn und der Slowakei. Und dass auf der Kehrseite die Tatsache war, dass viele Altbauten zu wenig Ressourcen bekommen haben und dadurch nicht gut erhalten werden konnten. Also meine Frage ist in diesem Vortrag, welche Extremfolgen hatte diese Entscheidung für die Baukultur in der DDR? Kann man vom Erfolg des industriellen Bauens insgesamt in der DDR sprechen? Und was bleibt heute von der Platte? Damit Sie jetzt vielleicht noch frühzeitig flüchten können, sage ich Ihnen mal, was jetzt genau kommen soll. Ich will Ihnen also den historischen Hintergrund kurz erklären. Welche Entwicklung gab es im industriellen Wohnungsbau in der DDR? Will dann mal versuchen, gegenüberzustellen, welche positiver und negativer haben in der Forschung, und darüber sollten wir vielleicht auch nochmal diskutieren, Großsiedlungen insgesamt. Ich will nochmal darauf hinweisen, wie wurde in der DDR eigentlich der Bau von Großsiedlungen geplant und gesteuert? Also wer saß da eigentlich dahinter? Welche Folgen hatte das industrielle Bauen für die Planer und Architekten? Das waren sehr gravierende Folgen. Es gab dort auch Reformvorschläge und Bürgerbewegungen, auf die ich eingehen will. Ich will darauf eingehen, welche Rolle oder welchen Umgang, welche Aneignungsformen die Bewohner eigentlich in Großsiedlungen mit der Platte haben und frage halt am Schluss mit dem Gesamtfazit, was bleibt eigentlich von der Platte? Zunächst mal vielleicht zum historischen Hintergrund. Wie gesagt, 1955 entschied die DDR, stark auf das industrielle Bauen zu setzen. Sie wissen, davor gab es eine Phase, wo neoklassizistisch mit der Stalinallee ganz anders gebaut wurde, Stein auf Stein. Es war aber klar, dass das A zu teuer war und B, dass man damit nicht in genügendem Maße neue, moderne Wohnungen der Bevölkerung nach dem Krieg ganz wichtig zur Verfügung stellen wollte. Es war eine Entwicklung, die vorher in der Sowjetunion schon vorweggenommen wurde. Die DDR ist sozusagen da der Sowjetunion gefolgt. Man muss sich aber immer noch mal klar machen, die Platte Großbauweise, Großtafelbauweise heißt das ja eigentlich technologisch, ist keine Erfindung der DDR, ne? Sondern es gibt schon Vorentwicklungen vor dem Zweiten Weltkrieg, es gibt Entwicklungen in Skandinavien, in den USA. Die DDR hat es also auf keinen Fall erfunden. Die ersten Plattenwerke wurden zum Beispiel auch aus Skandinavien angeführt und gar nicht selbst in der DDR hergestellt. Was war der Grund, warum man auf das industrielle Bauen gesetzt hat? Man wollte eben schneller, rationaler, wirtschaftlicher bauen. Großindustrielle Bauweise sollte bedeuten, man kann schneller und günstiger, kostengünstiger, also unter Produktivitätsaspekten bauen. Und es war natürlich der allerwichtigste Punkt, man wollte moderne, funktionale, lichtdurchflutete und rational eingerichtete Wohnungen für die Bevölkerung zur Verfügung stellen. Die ganze Entwicklung wurde dann ab 1971 unter dem Regime von Erich Honecker, Sie sehen hier bei der Einweihung, ich glaube, das ist die 3 Millionenste Wohnung, obwohl es so nicht stimmte, aber es wurde so gefeiert, war unter seiner Einheit der Wirtschafts- und Sozialpolitik und dem Wohnungsbauprogramm war das nochmal von ganz besonderer Bedeutung und wurde sozusagen nochmal verstärkt und verstetigt. Wie sind jetzt also diese Großsiedlungen, die Sie hier auf dem Bild sehen und natürlich alle gut kennen, zustande gekommen und welche Entwicklung gab es noch? Ich glaube, man muss da nochmal dazu sagen, dass es auch ein Konzept gab, sozialistische Städte zu entwickeln, was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man den Großsiedlungsbau, das industrielle Bauen damit verbindet. Was waren die Hintergründe davon und was überhaupt die Voraussetzungen? Zum einen im Vergleich zur Bundesrepublik die Abschaffung des privaten Eigentums an Grundeigentum. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Es gab eine starke Sozialisierungswelle in der DDR. Der Grund war, A, Spekulation zu verhindern. Wir sehen das ja heute, was das bedeutet, wenn Mietwohnungen oder Häuser Teil eines Marktes sind. Das hat ja immer schwierige Auswirkungen. Also Gemeinwohl sollte im Vordergrund stehen. Aber natürlich konnte man damit überhaupt erst großflächig bauen, sonst wäre es gar nicht gegangen. Zum Zweiten war eines der großen Ziele, mit der sozialistischen Stadt und der Entwicklung der DDR die sozialräumliche Segregation, die man in vielen Städten beobachten kann. Also so ein Gefälle oder eine Gegenüberstellung von reichen Wohngebieten, wie zum Beispiel im Berliner Grunewald, mit eher ärmeren Vierteln oder Arealen, wie es zum Beispiel früher in Berlin im Osten der Fall war, aber innerhalb Westberlins gab es das natürlich genauso. Diese Segregation, Frontstellung sollte sozusagen damit auch aufgehoben werden. Dahinter steckt aber auch eine Vorstellung, dass man Gesellschaft und damit auch Wohnen umfassend planen kann und steuern kann. Ne? Also so eine technokratische Planungseuphorie, die es im Westen aber in der Zeit genauso gab. In der DDR, glaube ich, hat sie sich aber noch stärker verwirklichen können. Deshalb wurden auch solche Städte wie hier Halle-Neustadt, ne, mit diesem berühmten Rundkindergarten und den Gebäuden dahinter, verwirklicht, wo man sozusagen optimale neue Städte gründen wollte, um diese Ideen zu verwirklichen. Das, hinter dem Ganzen stand natürlich auch der Anspruch, dass der Sozialismus in der Planung, in der Möglichkeit, moderne neue Wohnungen zu gestalten, überlegen ist anderen Systemen. Und im Sozialismus wollte man ja auch, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen knapp, neuen Menschen kreieren mit neuen Lebensformen. Dazu sollten diese Städte auch dienen. Sozialistische Stadt oder auch sozialistische Wohnkomplexe hatten halt den Anspruch, zum Beispiel, dass Arbeiter, wenn sie zurückkommen von der Arbeit, zu Hause nicht kochen müssen, nicht waschen müssen, sondern dafür gibt es Dienstleistungsbetriebe. Man wollte sozusagen dem Arbeiter Muße verschaffen, was ja vorher nicht so gut möglich war. Das Konzept hat dann so nicht funktioniert, weil viele eben doch selber kochen wollten und das gar nicht so toll fanden, wenn man ihnen alles abnimmt. Aber diesen Anspruch sollte man, glaube ich, schon ernst nehmen und mit daran denken, dass das ein Ziel war. Eine andere berühmte sozialistische Stadt, die erste war ja Hörswerda, eine weitere war Schwedt und Halle-Neustadt ist genauso eine dieser berühmten Neugründungen, häufig neben alten Stadtkernen, die es schon gab. Wenn wir jetzt nochmal auf die Entwicklung etwas genauer gucken, auf die Ergebnisse, dann kann man sagen, es gibt halt in der DDR seit 1955 und das zieht sich bis 1990 durch, eine Konzentration auf Großsiedlungsbau auf der grünen Wiese in der Peripherie. Das gibt es in der Bundesrepublik auch, aber in der DDR eben viel stärker. Eine Entwicklung von der Steine-auf-Stein-Bauweise über die Großblockbauweise zu einer Plattenbauweise oder Großtafelbauweise, wie man das da nennt. Eine wichtige Etappe dabei war die Entwicklung der Plattenbauserie P2, die Sie vielleicht kennen. Das ist eine Grundlagenarbeit des Architekten Wilfried Steibknecht im Auftrag der Bauakademie, also der wichtigsten Forschungseinrichtung der DDR, zusammen im Kollektiv mit Achim Fels und Herbert Kuschi. Idee war, dass man jetzt einen Grundtypus von Platte erzeugt, herstellt, mit dem man noch rationeller als vorher bauen konnte. Die Besonderheit der P2-Wohnungsbauserie war, dass das Treppenhaus und das Badezimmer innen lag in der Wohnung und dass es diese berühmte Durchreiche gab, die Sie vielleicht kennen, von der Küche zum Wohnzimmer. Es gab dann in Berlin Fenful, also auch einen wichtigen Ende der 50er Jahre errichteten Versuchsbau, mit dem man das Ganze ausprobiert hat. Und die Plattenbauserie P2 ist eine ganz wichtige. Man hat damit ungefähr 360.000 Wohnungen, wenn die Zahlen stimmen, in der DDR gebaut, also immerhin fast ein Viertel aller Plattenbauten. Und die Serie wurde in allen Bezirken der DDR gebaut. In manchen Bezirken sogar nur. Der Bezirk Frankfurt-Oder hat zum Beispiel nie auf die neue Serie WBS-70 umgestellt. Also es gab auch Bezirke, die nur diese Serie gebaut haben. Sie sehen jetzt hier mal den Versuchsbau von Beginn der 60er Jahre, der heute noch unter Denkmalschutz steht und in Fenful zu besichtigen ist. Oben die Meldung, ne, damals in der Wochenzeitung Typ P2 hat das Rennen gemacht, also ein ganz wichtiger Bau. Die zweite große Serie, die es nach P2 gab, war die Wohnungsbauserie 70, WBS 70. Ebenfalls wieder eine Entwicklung in der Grundlagenarbeit von Wilfried Steibknecht und Achim Fels. Ich nenne hier auch mal die Namen, weil, glaube ich, kein Mensch weiß, wer diese Platten eigentlich entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Es wird ja manchmal so getan, als wenn es in der DDR gar keine Architekten gegeben hatte. Oder man kennt sie nicht. Und ich finde, es ist auch wichtig, mal ihren Namen zu nennen. Es war wieder eine Auftragsarbeit der Bauakademie. Natürlich nur in der Grundlagenentwicklung. Später wurde sie in den Bezirken dann sehr stark adaptiert und angepasst. Sie sehen auf dem Foto den ersten Bau WBS 70 in Neubrandenburg. Da wurde das erste Gebäude so errichtet. Das Ziel war jetzt noch eine größere Bauelemente, Austauschbarkeit, um sozusagen noch rationaler zu bauen als davor. Die Serie wurde in den 70er und 80er Jahren gebaut mit insgesamt ungefähr 650.000 Bauten also, oder Wohnungen, also noch deutlich mehr als P2, ungefähr 44%. Das heißt, die beiden Serien machen so mehr als 2/3 aller Wohnungsbauserien in Plattenbauweise der DDR aus. Wichtig ist, dass das die beiden dominierenden Plattenbauserien waren. Es gab aber noch viele alternative Verfahren, die entwickelt wurden. Daran wird auch zu wenig gedacht, finde ich. Und ich nenne hier nur mal drei, die wieder für Wilfried Steilknecht wichtig sind. Ich nenne ihn diesen Namen immer, weil ich halt über ihn eine Biografie geschrieben habe und weil er ganz wichtig war für diese Entwicklung. Eine Variante ist zum Beispiel die Raumzellenbauweise in den 60er Jahren entwickelt, wo man vorgefertigte Raumzellen produziert, an die auf der Montage montiert und so die Häuser entstehen lässt. Ein Tunnelschalverfahren oder auch etwas skurril für den Eigenheimbau, das Gleitkippverfahren, wo man Häuser also in der vertikalen aufbaut und dann umkippt. Alles Versuche, wie man variabel baut. Man wollte eben nicht nur die reine Plattenbauserie P2 und WB70 durchführen, allerdings auch alles Verfahren, die dann nicht in die Realität übergegangen sind, weil sie als zu schwierig, zu kostspielig oder zu wenig praktikabel waren. Aber ich glaube, es ist wichtig daran zu erinnern, es gab halt nicht nur die beiden Serien, sondern es gab viele Versuche, das variabler zu gestalten, auch wenn es sich dann in der Realität nicht immer durchsetzen konnte. Ja, vielleicht ein paar Ergebnisse rein zahlenmäßig. Was bedeuteten diese Großsiedlungsbauten und Plattenbauten für die DDR insgesamt? Wie Sie hier sehen, gab es einen starken Anstieg der Zahl der Wohnungen. Das sehen Sie auf der linken Seite, wie viele Millionen Wohnungen in der DDR vorhanden waren. Das ist also schon eine Aufwärtsentwicklung, eine deutliche von den 60er Jahren bis 1989. Oder auch die Zahl der Quadratmeter pro Einwohner ist deutlich angestiegen. Daran sieht man schon, dass es rein statistisch eine ziemlich starke Aufwärtsentwicklung gab, die man schon auch konstatieren muss, glaube ich. Oder auch, wenn man hier auch die Ausstattungsmerkmale sieht, also wie viele Wohnungen hatten Bad, Dusche, Innentoilette, Warmwasser und so weiter, sieht man, dass es ziemlich starke Aufwärtsentwicklungen waren, zum Teil vom relativ niedrigen Niveau, aber das war ja in Westdeutschland teilweise ähnlich. Beim Telefon sieht man, dass in der DDR die Ausstattung der Wohnung mit Telefon nicht so schnell voranging. Also es gab dann auch einige Bereiche, wo es nicht so gut geklappt hat. Aber insgesamt, glaube ich, muss man schon konstatieren, dass es da eine interessante Modernisierungs- und Vorwärtsentwicklung gab. Vergleicht man es mit der Bundesrepublik, Sie sehen also vorne die DDR in Blau, hinten in Rot oder Lila. Die Bundesrepublik, da sieht man schon, dass es deutliche Unterschiede gab, vor allem im Bereich Telefon oder modernen Heizsystemen. Aber die DDR konnte sich da weltweit durchaus schon präsentieren als ein Staat, der im Wohnungswesen schon Fortschritte gemacht hat, was jetzt moderne Wohnungen, Großsiedlung bedeutet. Und ich denke, das sind auch wichtige positive Aspekte, wenn man Großsiedlungen jetzt mal versucht zu subsumieren, was haben sie geleistet und was haben sie nicht geleistet. Also ich finde interessant und gut, dass es eine Anknüpfung an moderne Bauten der Moderne wie Bruno Taub war. Richard Paulik und ähnliche Architekten haben bewusst an diese Bauhaustraditionen angeknüpft. Das sieht man zum Beispiel an den Dachlösungen oder an der Rationalität der Bauweise. Die Wohnungen waren sehr funktional insgesamt. Wenn man manchmal sagt, von außen waren sie sehr einheitlich oder sehr gleichmäßig, aber innen waren sie zum Teil extrem gut räumlich rational aufgeteilt. Sie hatten eben moderne Ausstattungsmerkmale wie Müllschlucker und Fernwärme. Das war für die 60er, 70er Jahre natürlich schon was sehr Außergewöhnliches. Es gab Prinzipien des variablen Wohnens. Also man stellt Außenfassaden und dann wenige innentragende Wände hin, wo die Bewohner dann stark variabel ihre Wohnung selbst gestalten können sollten. Das war zumindest die Idee. Das hat dann nicht immer so funktioniert. Aber man darf nicht vergessen, dass es schon da war. Insofern würde ich sagen, gab es da schon so einen emanzipatorischen Kern einer neu zu etablierenden Wohnkultur an Moderne, an Gleichheitsgrundsätzen, die, glaube ich, schon interessant ist. Aber es gibt natürlich gleichzeitig auch heftige Kritik an Großsiedlungen. Das bezieht sich vor allem auf den Aspekt Städtebau. Das heißt, es war ein großes Problem, dass städtebauliche Aspekte bei der Gestaltung der Großsiedlungen aus Sicht vieler Fachleute schon in der DDR, aber auch heute aus der Retrospektive zu wenig beachtet wurde. Der Grund war, dass man das Bauwesen, die Architektur, administrativ in der Regierung der DDR und in der Verwaltung nicht der Kultur zugeordnet hat. Architektur hat ja schon auch was mit Kultur zu tun. Das war rein der Wirtschaft zugeordnet, dadurch sehr stark planwirtschaftlich geprägt. Das heißt, entscheidend waren die großen Zahlen der neu zu produzierenden Wohnungen und nicht so sehr, dass sie ästhetisch sich gut in die Landschaft einfügen und dass sie auch vom äußeren Habitus interessant sind. Also gab es eine große Kritik auch an der Ästhetik und der Baukultur, schon in der DDR. Hensemann und andere haben stark kritisiert, dass die Wohnungen, die Großsiedlungen zu monoton gebaut sind. Es gibt die Kritik, dass sie international im Vergleich zu besonders grau waren in der DDR und dass sie sich häufig zu schematisch in die Landschaft eingefügt haben. Und ein wichtiger dritter Grund war die fehlende Urbanität. Das heißt, dass die soziale und kulturelle Infrastruktur, die man eigentlich in Großsiedlungen etablieren wollte, Wäschereien, Kinos, Kultur, andere Einrichtungen, also das, was eine Stadt ja eigentlich ausmacht und was Menschen, glaube ich, immer brauchen, das wurde aus ökonomischen Gründen und anderen Gründen häufiger nicht gebaut oder sehr spät gebaut. Das wurde schon kritisiert zu DDR-Zeiten und heute, aber ich glaube, die Platte zeigt halt auch, man kann relativ viel mit ihr machen und im Stadtumbau Ost oder in anderen Maßnahmen, das gilt ja für westliche Großsiedlungen auch, hat man da einiges auch im Nachhinein verbessern können. Und man darf halt auch nicht vergessen, zum Beispiel Marzahn oder Hohenschönhausen waren relativ gut an öffentlichen Nahverkehr angeschlossen von Anfang an. Im Märkischen Viertel hat es nicht geklappt. Ne? Da gab es bis heute keine S-Bahn- und U-Bahn-Anbindung. Also man kann auch nicht sagen, dass in West-Berlin oder im Westen das unbedingt viel besser funktioniert hat. Es ist halt ein Problem von Großsiedlungen, sie immer gleich mit allem gut auszustatten. Das ist so ein Beispiel, ich glaube, das ist Hoyerswerda, wo man kritisiert hat, ne? Zu monumental, zu groß, zu schematisch. Das waren so Kritikpunkte. Und andere Punkte, denke ich, laufen eher auf eine Denunziation hinaus. Also wenn man DDR-Großsiedlung mit dem sozialistischen Städtebau insgesamt verbindet, denke ich, ist das eine schwierige Vorgehensweise. Viele verbinden halt Großsiedlungsbau, Plattenbauweise mit dem Sozialismus. Und da der Sozialismus verloren hat und schlecht ist, aus Sicht mancher westlicher Beobachter, wurden auch die Großwohnsiedlungen mit denunziert. Ich denke, das ist eine Verbindung, die man so nicht schaffen sollte, sondern man sollte schon in der Lage sein, zu trennen zwischen dem politischen System der DDR, das man totalitär und ablehnend bezeichnen kann, aber mit die Großwohnsiedlungen und die Leistung der Architekten sind es dann nicht unbedingt. Und in die gleiche Richtung geht ja die Apostrophierung von solchen Großsiedlungen wie Hohenschönhausen oder anderen Orten als bedrohlichen Orten. Das ist auch was man in der Literatur, in der Presse immer wieder findet. Ein angehängtes negatives Image, ne, weil hier häufiger soziale Brennpunkte vorhanden sind. Ich würde aber sagen, zu DDR-Zeiten war das, glaube ich, eher nicht der Fall, weil eine ziemlich gute Mischung in diesen Häusern vorhanden war. Ich sage jetzt mal schematisch, vom Großkombinatsdirektor bis zur kleinen Kassiererin. Das war sicher ein bisschen Idealbild, aber ich glaube, es hat zum Teil war es schon so. Und zu DDR-Zeiten gab es also diese Dichotomie eher nicht. Heute sind sie zum Teil bedrohte oder bedrohliche Orte, aber das ist auch kein DDR-Phänomen und hat eher mit der sozialen Zusammensetzung zu tun. Und das gibt es natürlich in Frankfurt oder Hamburg genauso. Westdeutsche Großsiedlungen sind da genauso denunziert. Insofern ist das, glaube ich, kein Spezifikum für DDR-Großsiedlungen. Ein großes Problem, glaube ich, war es aber, was ich schon vorhin angedeutet habe, dass diese Weichenstellung, industriell zu bauen und vor allem auf Großsiedlungen zu setzen, einherging mit einem Zerfall der Altbausubstanz in der DDR und in Altbaugebieten, zum Beispiel in Berlin, Prenzlauer Berg oder in Leipzig. Die Gründe dafür waren, dass man eben ganz stark jetzt die Ressourcen, die vorhandene Kohle, sage ich mal, in der DDR stark in das industrielle Bauen gesteckt hat, sprich die neuen Plattenbauwerke, die Arbeiterkapazitäten, die wurden eben dort reingesetzt. Und für Material und Arbeitskräfte zum Erhalt von Altbausubstanz in den Städten war eben weniger bis kein Geld vorhanden. Es waren zu wenig Handwerkerkapazitäten da. Das Beispiel Leipzig kennen Sie alle vor Augen. Und das hatte natürlich große Folgen und ist, glaube ich, eine Parallelentwicklung, die man ganz klar ins Auge fassen muss. Das hat jetzt mit den Großwohnsiedlungen und ihrer Qualität an sich nichts zu tun, aber es ist eben die andere Seite der Medaille, die man, glaube ich, nicht vergessen darf. Es gab auch in der DDR dann, so ab 1975, europäisches Denkmalschutzjahr, und spätestens in den 80er Jahren eine fachliche Wiederentdeckung der Innenstadt. Das heißt, man sagte, okay, nur Großsiedlungsbau auf der grünen Wiese bringt uns nicht vorwärts. Wir wollen schon wieder in die Innenstädte zurück. Die Leute wollten, die Bewohner, auch mehr Urbanität innerstädtische. Diese Rückbesinnung, ich bringe Ihnen nachher Beispiele, wie das ablief, sorgte aber nicht dafür, dass grundsätzlich die Ressourcenzuordnung stärker wieder auf Altstädte ging. Sie kam zu spät und sie wurde teilweise auch mit innerstädtischen Plattenbauweisen versucht, die nicht immer funktioniert haben. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Aber fachlich fand das durchaus statt. Wenn ich nochmal das Beispiel Leipzig in Erinnerung rufen darf, es gab in der DDR 4 Bauzustandsstufen, die man miteinander verglich. Stufe 1 ist exzellenter Zustand, also das Gebäude ist vollkommen in Ordnung, und Stufe 4, römisch rechts, ist sozusagen Ruine. Und wenn Sie jetzt mal gucken, zwischen 1980, das sind die blauen Säulen, und 1990, das sind die roten Säulen im Vordergrund, sieht man, dass die in gutem Zustand befindlichen Gebäude für Mehrfamilienhäuser in Leipzig sich von 1980 bis 90 also in dramatischer Weise verschlechterten, ne, während es vorher noch die ersten beiden Bauzustandsstufen relativ stark vorhanden waren, blau, sind sie es nachher kaum noch, und es gibt einen immer größeren Bestand, der stark reparaturbedürftig ist in Altstadtgebieten und ruinös ist. Ne? Das war eine Entwicklung, die in der DDR überall zu beobachten war, beim Beispiel Leipzig ist es ganz besonders, aber daran können Sie halt sehen, es wurde zu wenig Geld in die Altbausubstanz gesteckt. Das darf man nicht vergessen, wenn man Großwohnsiedlungen und die Entwicklung in der DDR betrachtet. Das führte halt dazu, dass Gebäude ruinös dastand und dann durch Platten ersetzt werden sollten, wie hier am Beispiel Halberstadt. Und auch die DDR-Fachleute haben sich in Karikaturen darüber lustig gemacht, ne? Wie schafft man das mit der Platte, Baulücken in Altstädten wieder herzurichten? Das funktioniert halt nicht so richtig. Ist natürlich überzogen, aber der Zustand von Erfurt im Andreasviertel im 1990 zeigt halt schon, wie schwierig die Lage war in manchen Städten, weil zu wenig Geld in die Hand genommen wurde. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, wenn man Großsiedlungen anguckt. Ein Beispiel, wie man versucht hat, das zu lösen, ist die Stadt Bernau. Die kennen Sie vielleicht im Norden von Berlin. Die Altbausubstanz dort war in ruinösem Zustand. Man hat dann versucht, was kostet es eigentlich, wenn man ein Haus erhält, ungefähr 30.000 DDR-Mark, Ende der 60er Jahre, können wir nicht finanzieren. Also flächenmäßiger Abriss. Sie sehen hier rechts auf dem Bild noch die alte Gebäudestruktur und was dann in die Stadt reingesetzt wurde, also eine innerstädtische Plattenbauweise, die extra dafür angelegt wurde. Das ist schon ein großer Aufwand, das war auch ein Modellversuch. Interessant ist dabei, dass die Platten relativ differenziert gebaut wurden. Die Höhendominanten der alten Stadt wurden beachtet, also man hat die nicht einfach reingeknallt, sondern schon relativ differenziert gebaut. Auch ein interessantes Farbkonzept, ne, mit Oberflächengestaltung. Wie gesagt, bei einer Musterstadt und auch nur einmal in Bernau, in Gotha und Greifswald hat man es nochmal gemacht. Aber das war die Idee, wie man es vielleicht auf Dauer verändern könnte in den Innenstädten. Allerdings halt dann mit einer Plattenbauweise und nicht mit Erhalt von alter Bausubstanz. Heute ist man ja, glaube ich, eher so weit, und in Westberlin hat man das in den 70er Jahren auch verändert irgendwann, dass man versucht, so weit wie möglich Altbauten zu erhalten, wenn es finanziell möglich ist. Man hat die Hinterhöfe entkernt, aber das Wohnen in Altbauten ist ja heute eher wieder attraktiv. Allerdings war das auch im Westen eine lange Entwicklung, bis man so weit war. Ein anderes Beispiel ist nochmal Fürstenwalde, auch mit einer Plattenbauweise im Innern, die schon relativ differenziert ist in den 80er Jahren, aber eben immer schwierig ist, weil Plattenbauweise eigentlich eher funktioniert auf der grünen Wiese mit großen Kranbewegungen und nicht so sehr in der Innenstadt. Nochmal, ich habe es vorhin erwähnt, will ich Ihnen mal vorstellen, wer eigentlich in der DDR gesteuert hat, wie gebaut wurde und was gebaut wurde. Was waren da die ideologischen und politischen Voraussetzungen? Ich glaube, ganz wichtig ist nochmal, dass dahinter so ein Heilsversprechen stand, eine Zukunftsoption. Wir bauen hier deutlich besser, wir wollen eine Utopie verwirklichen, wo Menschen besser wohnen können. Das war mit der SED, die glaubte ja, die notwendigen wissenschaftlichen Einsichten zu haben und allein das hinzukriegen, einen neuen sozialistischen Menschen planmäßig erziehen zu können und das mit sozialistischen Wohnkomplexen zu machen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der hinter dem Ganzen auch steckt. Dieser Utopie-Gedanke bricht, glaube ich, in den 60ern und frühen 70er Jahren ziemlich stark ab und wird dann auch nicht ersetzt durch neue Sinnstiftungen. Deshalb baut man Großsiedlung und die Platte auch bis 89 weiter. Wichtig ist auch noch, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass in der DDR Architektur und Bauwesen vor allem Wirtschaftsplanung waren, nicht so sehr Kultur. Deshalb haben viele Architekten kritisiert, dass es zu wenig Stadtbau und zu wenig Städtebau und Kultur und Baukultur ist. Das Bauwesen war halt der Wirtschaft zugeordnet. Entscheidende Person dafür war Günter Mittag im Politbüro. Und das bedeutete, dass man eher auf Zahlen gesetzt hat, auf die großen Siedlungen, dass die Wohnungszahlen kommen und dass man Typisierung voranstellte, Masse und die Altbausanierung eben vernachlässigte. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Dadurch hatten in den Bezirken die entscheidenden Träger vom Bauwesen, das waren eben die Wohnungsbaukombinate, eine sehr große Macht. Das heißt, die haben Ressourcen von der Plankommission zugewiesen bekommen und haben dann natürlich Großsiedlungen in großer Zahl, weil das auch ihr Auftrag war, verwirklicht. Auf städtebauliche Aspekte und auf ästhetische konnten sie halt nicht so stark Rücksicht nehmen. Ne, dieser Anspruch dahinter, ne, Kinder, morgen bauen wir und wir wissen auch, was morgen geschieht. Das war so die Haltung der SED. Wir kriegen die Zukunft ganz gut gestaltet und wir haben das im Griff. Im Vergleich zum kapitalistischen Westen, wo man eher wilden Marktkräften das überlässt und dann geht alles schief oder die kleinen Leute haben wenig davon. Und deren waren die wichtigen Institutionen im Planungssystem der DDR, die Städtebau und Architektur vorangetrieben haben. Das waren die Herrschaften, natürlich auch alles Männer in der Zeit, die hier am Tisch sitzen. Ministerium für Bauwesen, die Bauakademie, die staatliche Planungskommission und natürlich hinter allem die SED, die ja als monopolistische Partei das im Grunde in der Hand hatte. Interessant ist auch, dass das Bauwesen und die Architektur in der DDR von Beginn der 60er Jahre bis zum Zusammenbruch der DDR 89 durch drei wichtige Figuren, Persönlichkeiten geprägt wurde. Ganz rechts Günter Mittag im Politbüro zuständig für Wirtschaft und damit zuständig für das gesamte Bauwesen. Wolfgang Juncker in der Mitte oben links sitzend, also mittig, der Bauminister war, allerdings stark von Mittag abhing und von der SED. Also ich habe im Archiv Quellen gesehen, wo man ihm seine Redetexte, die er in Paris hält, ganz genau vorschreibt von der SED. Und Gerhard Trölitsch war der Vertreter der SED ZK, der für das Bauwesen ganz persönlich zuständig war. Und diese drei Menschen haben sozusagen das Bauwesen und die Architektur in der DDR in den drei Jahrzehnten von den 60ern bis Ende 89 allein geprägt und waren aus meiner Sicht auch ganz dafür verantwortlich, dass alle Reformvorschläge, die es gab, weil man halt schon erkannt hat, dass diese mangelhafte Urbanität Probleme schafft, dass alle vorhandenen Reformvorschläge abgelehnt wurden. Ich werde das nachher noch genauer erläutern. Und wenn man dann mal guckt, was spielt eigentlich eine Rolle für Architektur und Städtebau in der DDR, dann sind es halt, wie gesagt, die SED mit ihrem Politbüro, das Ministerium für Bauwesen, ich hatte es schon erwähnt, die Bauakademie als wichtige Forschungseinrichtung. Da saßen 4000 Mitarbeiter, die geforscht haben zu allen möglichen Aspekten des industriellen Bauens, aber auch zum Umgang mit Altstädten. Wichtig waren die Universitäten. Es gab ja drei große in der DDR, in Weimar, in Dresden und hier in Weißensee, wo Architekten ausgebildet wurden, wo das auch stark vorangetrieben wurde. Das Bauhaus Dessau als ein wichtiger internationaler Player, wo man versucht hat, die DDR international einzubinden. Der Bund der Architekten als Vertretung der Architekten, der auch versucht hat, stark Weiterbildung zu betreiben und auch immer wieder wichtig war als potenzieller Reformmotor, die Stadtarchitekten. In der DDR, es gab mehrere große Stadtarchitekten, die ein ziemlich großes Büro hatten. Der von Leipzig hatte zum Beispiel 70, 80 Mitarbeiter. Also es waren ziemlich große Einrichtungen. Die haben sich zweimal im Jahr getroffen und relativ offen diskutiert. Das ist ganz interessant und haben auch Reformvorschläge gemacht. Das werde ich Ihnen nachher mal vorstellen, was die so vorhatten. Die Plankommission natürlich, ne, die Zentrale in der DDR, aber auch die in den einzelnen Bezirken. Ich habe schon erwähnt, dass die Wohnungsbaukombinate ein extrem wichtiger Machtfaktor waren, weil sie darüber entschieden haben, wo, was, wie gebaut wurde und das dem Architekten auch ziemlich stark vorschreiben konnten. Das bezirkliche Bauwesen und wichtig war noch der mediale Diskurs, der in Zeitschriften stattfand. Ich glaube, das waren alles Faktoren, die auf Architektur und Städtebau Einfluss nahmen. Hinter allem stand natürlich die SED, die überall in diesen Gremien vorhanden waren und mitbestimmt hat und selbst eigene Planung vorangetrieben hat. Und natürlich die Planwirtschaft, ne, die hinter allem stand und das ganze System stark beeinflusst hat. Das ist jetzt sehr schematisch, aber man sieht mal, wie vielfältig sozusagen die Einflussfaktoren waren und welche Akteure da eine Rolle spielten. Wichtig ist jetzt, glaube ich, nochmal zu gucken, welche Folgen hatte eigentlich das industrielle Bauen und die Großsiedlungsbauweise, diese Dominanz auf die Planer und die Architekten. Ich glaube, dass Architekten in der DDR insgesamt eigentlich einen ziemlich schwierigen Berufsstand hatten. Es gab ziemlich berühmte Architekten in der frühen Zeit, wie Henselmann und Richard Paulig. In der späteren Zeit kennt man eigentlich kaum noch welche. Ne? Wilfried Steinknecht sagte ihm bestimmt gar nichts. Und später werden sie zum Teil nicht mal erwähnt. Ne? Als der Fernsehturm Ende der 60er Jahre fertig wird, wird in den Zeitungen nicht über die Planer und Architekten gesprochen, sondern über den Baupolier, der den Bau gemacht hat. Also es ist so typisch, in welchem Zustand Architekten sich auch sahen in den 80er Jahren. Sie wurden immer mehr marginalisiert und haben sich eher zu Komplexprojektanten entwickelt, konnten also aus ihrer Sicht zu wenig schöpferisch sozusagen tätig sein. Standen auch stark in den Prokrustaspekt von Planwirtschaft und industriellen Bauen. Trotzdem finde ich, ist es wichtig, dass man sie erwähnt und dass man sich mit ihnen beschäftigt, weil es spannende Biografien zum Teil sind. Und weil es zu wenig erforscht ist. Ne? Sie sind sehr unbekannt. Die Zeitschrift Arch Plus hat 1990 gefragt, DDR-Architektur ohne Architekten, also gab es gar keine Architekten. Skurrilerweise hat man dann auch keine Architekten abgebildet, sondern Erich Honecker und Stalin, das ist ja auch ein bisschen seltsam. Aber das war so der Blick vom Westen, ne? Gab es in der DDR überhaupt Architekten? Da waren doch nur VEBs, wer hat denn da überhaupt geplant? Also sehr unbekannt, und ich glaube, es ist bis heute so, dass es zu wenig bekannt ist. Wir in unserem Institut in Erkner forschen halt sehr intensiv zu Biografien, weil wir glauben, dass es wichtig ist, an diese Planer und Architekten zu erinnern, weil sie schwierige Arbeitsumstände hatten, aber sehr differenzierte und interessante Lebensgeschichten. Ne, es gab wichtige Akteure in der frühen Zeit, ich hatte es schon erwähnt, wie Hermann Henselmann, vielleicht sagt Ihnen Richard Paulich, Josef Kaiser was, in der späteren Zeit Wolf Rüdiger Eisentraut. Und ich habe hier mal, weil ich darüber eine Biografie geschrieben habe, über Wilfried Stallknecht, ein Beispiel mitgebracht. Er war halt interessant, weil er eher staatliche Auftragsarbeiten erledigt hat und im Kollektiv gearbeitet hat, wie ja fast alle Architekten in der DDR. War ein eher nicht so bekannter Architekt aus der zweiten Reihe, war nie Mitglied der SED und hat trotzdem eine interessante Karriere gemacht. Also sowas ging auch. Hat sich interessant entwickelt vom Tischler über den Innenarchitekten, Stadtplaner zum Architekten. War, ich habe es vorhin schon erwähnt, der Vater der Platte sozusagen. Er hat die Grundlagen für P2 und WW70 gelegt. Und wir haben zu ihm eine Biografie vorgelegt. Wenn Sie das interessiert, sollten Sie da mal vielleicht reingucken. Ne? Andere spannende Architekten waren eben Figuren wie Hermann Henselmann, der eine große Rolle spielte, später allerdings dann auch nicht mehr. Oder Richard Paulig, der Halle Neustadt stark aufgebaut hat, ein Emigrant, der aus Shanghai in die DDR zurückkam. Das waren so die berühmten, bekannten Architekten der Frühzeit. Hier nochmal ein Beispiel des Kollektivs Stallknecht. Die sind gerade dabei, die P2-Wohnungen zu entwickeln und voranzutreiben. Links Wilfried Stallknecht, rechts Achim Fels, auch ein ziemlich bekannter Architekt. In späterer Zeit Herbert Kusche hinten. Das war das Kollektiv, das die Plattenbauserien sozusagen in der DDR vorangetrieben hat. Um Sie auch mal ein Bild zu zeigen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und jetzt mache ich nochmal ein bisschen Werbung für unser Institut. Wir haben bei uns, wir haben ja ein wichtiges Archiv zur Bau- und Planungsgeschichte der DDR. Bei uns befinden sich alle Aufnahmeanträge von Architekten in den Bund der Architekten der DDR. Das sind ungefähr 7.000 oder 7.500. Und wir haben da eine Datenbank gemacht. Die sieht dann so aus, dass man zu jedem Architekten Grunddaten findet, wenn man zu uns kommt. Zum Teil ist es im Netz. Wir können halt nicht alles ins Netz stellen, weil da Datenschutzaspekte dagegen sprechen. Sie finden ein Bild von dem Architekten. Sie sehen seine wichtigsten Objekte, die er geschaffen hat. Den Ausbildungsweg, also ein toller Fundus, wenn Sie also sich für DDR-Architekten interessieren, gehen Sie mal auf die Seite DigiPorter, heißt das Projekt. Und wir finden es ganz wichtig, dass man sich mit diesen beschäftigt. Zum Teil gibt es einfach auch zu wenig Kenntnisse daraus. Wir kriegen dann Anfragen aus anderen Städten. Das ist also ein Beispiel für ein Projekt, wie wir vorangehen und versuchen, das stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. Die DDR-Architekten waren aber jetzt durch Großsiedlungsbau und industrielles Bau nicht nur frustriert und traurig, sondern haben auch versucht, damit innovativ umzugehen. Und da will ich nochmal drei interessante Akteure benennen. Das eine ist Peter Baumbach aus Rostock, der dort ganz interessant gebaut hat, nämlich solche getreppten Großsiedlungsbauten, die Sie vielleicht kennen in Rostock, oder auch das berühmte Fünf-Giebel-Haus, vielleicht wenn Sie Rostocker sind oder dort schon mal waren. Interessanter Bau, wie man halt industriell mit Plattenbauarchitektur durchaus innovative Lösungen finden konnte. Wenn man heute dort rumläuft und Besucher der Stadt sprechen einem anderen, sagen sie immer, Mensch, ist ja toll, wie nach der Wende hier endlich gebaut wird. Das ist aber ein Bau aus der Vorwendezeit. Ne? Und das ist eigentlich ganz interessant, was man eben mit Platte auch machen konnte. In der Mitte Wulf Brandstätter, der in Halle, im Hintergrund sind sie die Gebäude, ganz interessante, innovative Lösungen gefunden hat. Oder Wolf Rüdiger Eisentraut, einer der jüngeren Generationen aus den 80er Jahren, der vielleicht kennen Sie es, in Marzahn das Rathaus und das Forum dort gebaut hat. Schon mit einer postmodernen Plattenbauweise, die dann schon wesentlich formenreicher und variabler ist. Also die Architekten haben versucht, sozusagen aus dem Eintönigen allerlei herauszukommen und innovativ mit Plattenbautechnologie umzugehen. Es ging halt begrenzt, ne, weil man nicht überall solche aufwendigen Bauten hinstellen konnte. Es gab sie halt auch, und daran, finde ich, sollte man auch erinnern, wenn man sich mit DDR-Architektur beschäftigt. Und dann gab es Reformvorschläge, auf die ich hier jetzt nochmal besonders eingehen will, weil ich sozusagen auch ein bisschen eine Ehrenrettung der DDR-Architekten vornehmen will. Es gab eine große Unzufriedenheit, ne, in den 80er Jahren vor allem, über den Zustand vieler DDR-Städte. Sie sehen hier Stralsund in den 80er Jahren, zugegeben sehr desaströses Bild, aber so sah es halt zum Teil in manchen Altstädten aus. Darüber waren die Architekten sehr unzufrieden, aber auch viele Teile der Bevölkerung inzwischen. Die Kritik ging vor allem daran, dass man sagte, warum diese absolute Dominanz industrieller Plattenbaus, warum Vernachlässigung der Altstadtbereiche und warum dieser unzureichende Städtebau. Und da gab es jetzt einige fachpolitische Reformansätze, wo einzelne Architekten Widerstand geleistet haben und mit diesen Fixierungen, die die DDR vorgenommen hatte, nicht mehr einverstanden sind. Das war zum einen Fall Steifnecht mit seinen Versuchen, anders zu bauen. Das war die Wiederentdeckung der Innenstadt, dass man gesagt hat, wir bauen nicht nur auf der grünen Wiese, sondern gehen auch in die Innenstädte zurück. Es gab Vorschläge für Mieterhöhungen von den Stadtarchitekten, weil man mit den niedrigen Mieten der DDR einfach die Bausubstanz nicht erhalten konnte. Es gab fachpolitische Opposition unter Bernd Grünwald im Institut für Städtebau und Architektur in der Bauakademie, der versucht hat, mit dem Netzwerk Reformschritte voranzubringen. Und es gab sogar eine Kooperation von einzelnen Mitarbeitern des Instituts in der Bauakademie, Bürgerinitiativen in Prenzlauer Berg, die versucht haben, bestimmte Schritte zu verändern. Und es gab zunehmend Bürgerinitiativen, die sich gegen den Altstadtzerfall gewendet haben. Ein Beispiel für Reformansätze von Mitgliedern der SED, also von, ich sag's jetzt mal, staatstreuen, loyalen Mitarbeitern, ist zum Beispiel der Architekt von Frankfurt-Oder, der Stadtarchitekt Manfred Vogler. Sie sehen ihn auf dem linken Bild. Er war, wie gesagt, loyal, SED-Mitglied, staatstreu, hat auch mit der Stasi kooperiert, hat er mir erzählt. Ich habe mit ihm mehrere Interviews geführt, weil das in Frankfurt-Oder wegen der Grenznähe zum Teil gar nicht anders ging. Trotzdem hat er politische und fachliche Reformimpetus gehabt, zum Beispiel mit den anderen Stadtarchitekten diesen Mietzinsreformvorschlag gemacht, um Gebäude besser erhalten zu können, von Mittag und Honecker im Politbüro abgelehnt, weil sie Angst hatten, wenn wir die Mieten erhöhen, fällt uns die DDR sozial um die Ohren, weil die Leute das nicht mitmachen. Was er geschafft hat, waren eher pragmatische Verbesserungen. Die Wohnungsbaukombinate wollten eher einfach, praktisch gut bauen. Er war der Meinung, man muss auch verbesserte Wohneingangssituationen, andere Balkonlösungen und so finden und hat dann mit Mühe und Not es geschafft, die Wohnungsbaukombinate dazu zu bringen, zum Beispiel variablere Eingangssituationen zu bauen. Also somit konnte man erfolgreich sein als Stadtarchitekt. Richtige Grundlagenveränderungen hat man nicht durchsetzen können, was natürlich auch immer schwierig ist in allen Systemen. Ein anderes Beispiel für einen mutigen und spannenden Architekten, der auch immer kritisch umging mit DDR-Bau, obwohl er natürlich Anhänger des Sozialismus war, SED-Mitglied, war Bruno Flirr. Sie kennen ihn vielleicht. Er war ein kritischer Essayist und Architekturkritiker in der DDR, gehörte zu den jungen Wilden, die 1962 von Bauminister Juncker verdonnert wurden, dass sie sozusagen wieder auf Linie gebracht wurden. Er hat die Architektur der DDR, die Zeitschrift, relativ geöffnet. Dafür wurden dann einzelne Artikel rausgeschnitten, als sie veröffentlicht wurden. Und er hat später ziemlich stark gelitten und hat auch einen persönlichen Zusammenbruch, einen Gesundheitszusammenbruch gehabt in den 80er Jahren, weil halt mit so kritischen Geistern die SED, Sie wissen das alle, nicht so pfleglich umgegangen ist. Wenn Sie mal nachlesen wollen, wie so ein Architekt gelebt hat, in der DDR, unter welchen Problemen, aber unter welchem Kampf er trotzdem immer versucht hat, Reformen durchzusetzen, finden Sie das in der Arbeitsbiografie, die wir bei uns im Haus veröffentlicht haben. Kritisch denken für Architektur und Gesellschaft, eine Arbeitsbiografie von Bruno Flirr, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Andere interessante Akteure, die Reformversuche durchgeführt haben, sind einzelne Planer und ihre Kollektive. Ich gehe gleich darauf ein. Junge Architekten als Außenseiter, die spektakuläre Aktionen gemacht haben, dafür aber zum Teil im Gefängnis gelandet sind. Ich bringe Ihnen gleich ein Beispiel. Und dann gibt es, wie gesagt, eine Reformbewegung innerhalb der Bevölkerung, die, glaube ich, auch ganz interessant und wichtig ist. Wen meine ich mit Außenseiter und staatsfeindlichen Entwürfen? Es gab junge Architekten der Jahrgänge der 50er Jahre, die in der DDR aufgewachsen und sozialisiert waren und mit dem Umgang mit der Architektur und mit ihnen als Architekten in den 80er Jahren nicht mehr zufrieden waren. Ich habe Ihnen hier mal das Beispiel, ein sehr extremes Beispiel, aber es gab es eben auch, Bernd Ettel und Christian Enzmann mitgebracht. Sie sehen, beide um 1950 geboren, also Kinder der DDR, schon eine neue Generation. Sie haben in Weimar studiert, an der renommiertesten Architekturuniversität der DDR, waren Mitarbeiter in der Bauakademie und sie haben sich 1984 an einem Wettbewerbsbeitrag beteiligt. Da ging es um den Berserinplatz in Berlin-Friedrichshain. Und sie haben dort die DDR sehr provokativ als Überwachungsstaat und mit Grenzmauer und Schießbefehl thematisiert. Das war natürlich eine Provokation, die dazu führte, dass sie ins Gefängnis gesteckt wurden, von der Bundesrepublik freigekauft wurden. Das ist ein sehr extremes Beispiel, zeigt aber, dass junge Architekten halt in den 80er Jahren nicht mehr bereit waren, alles mitzumachen, was die SED ihnen vorgeschrieben hat. Allerdings zugegebenermaßen ein sehr extremes Beispiel. Und dann will ich nochmal darauf eingehen, auf die Bürgerbewegung, die sich seit den 70er Jahren entwickelt hat und die mit der Entwicklung, industrielles Bauen auf der einen Seite, Altstadtzerfall auf der anderen Seite auch nicht mehr einverstanden war. Sie wissen alle, dass es viele Bürgerbewegungen unter dem Dach der evangelischen Kirche gab, weil es alles ja gar nicht möglich war, vor allem in Umweltgruppen auch. Aber es gab auch dezidiert viele Gruppen, die sich im Feld von Architektur und Bauwesen beschäftigt haben. Und zum Beispiel gab es 1989, 90, die meisten nach der Wende gegründet, aber einige auch schon davor, in über 60 Städten mehr als 100 Initiativen, die sich mit Architektur beschäftigt haben. Sie haben vor allem dagegen gekämpft, dass die Altstädte zerfallen und dass das Bauwesen eben so einseitig auf das industrielle Bauen orientiert war. Es gab ja auch ein starkes Schwarzwohnen in der DDR in der Zeit schon, weil viele Gebäude gar nicht mehr ertüchtigt werden konnten und dann junge Menschen und andere, die einfach bezogen haben und der Staat das auch schon geduldet hat. Das ist zum Beispiel, wo es in welchen Städten wann welche Initiative gab. Zum Beispiel in Wittenberg schon Anfang der 80er Jahre in Halle, zum Teil unter dem Dach der Kirche oder des Kulturbundes, also insofern staatlich auch getragen, zum Teil aber wie in Stendal unter dem Dach des Neuen Forums, dann eben in der entstehenden Bürgerbewegung der 80er Jahre. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Entwicklung, die man auch nicht vergessen soll in dem Zusammenhang. Und ich will Ihnen da nochmal zwei Beispiele vielleicht nennen, die ganz interessant sind. Das eine ist Erfurt, da gab es eine Bürgerinitiative Altstadtentwicklung, die dagegen gekämpft hat, dass eine Stadtstraße durch die Altstadt, das Andreasviertel, geplant werden sollte, haben zwei kritische Ausstellungen zu diesem Thema gemacht, unter dem Dach der Kirche, von der Stasi beobachtet, aber nicht verboten, interessanterweise. Sie haben es dann geschafft, dass die SED mit ihnen und mit der Stadtbevölkerung Gespräche geführt hat, institutionalisiert. Und sie haben am Schluss, vor allem in der Wendezeit dann, aber davor fing das eben schon an, verhindert, dass diese große Stadtstraße vierspurig durch das Altstadtviertel gebaut wurde. Oder ein anderes Beispiel ist der Prenzlauer Berg, wo ja noch in den späten 80er Jahren großflächige Altstadtabrisspläne vorhanden waren. Das Gebiet um die Rünkestraße, um die Synagoge, dort sollte stark die Altbausubstanz abgerissen werden und innerstädtische Plattenbauweise verwendet werden. Dort gab es auch eine Bürgerinitiative, die sich entwickelt hat, die interessanterweise mit Fachleuten auf der Bauakademie zusammengearbeitet hat, natürlich illegal und unter Verschwiegenheit und versteckt und Alternativpläne entwickelt hat, in die Wohnbezirksausschüsse, die staatlichen, eingegangen ist, sich dort rein hat wählen lassen und am Schluss mit Günter Schabowski, dem SED-Chef von Berlin, der ja auch die Mauer, wie Sie wissen, am 9. November zufälligerweise mit geöffnet hat, einen Kompromiss hingekriegt hat und der Altstadtgebietsabriss konnte dort weitgehend verhindert werden. Das heißt, es waren also interessante Initiativen, die praktisch ein Gegengewicht gegen diese staatliche SED-Politik des Großsiedlungsbaus und des industriellen Bauens und der Plattenbauweise geliefert hat. Sie sehen oben Schabowski bei Gesprächen im Prenzlauer Berg damals und Sie sehen unten nochmal, ich habe es ja schon gezeigt, der Zustand in Erfurt und die Ausstellung in der Kirche, die dort stattfand in den 80er Jahren, die eine große öffentliche Wirkung hatte, mehrere tausend Besucher, wo man dann zum ersten Mal über autogerechte Stadtplanung auch in der DDR diskutiert hat und über Alternativen im Bauwesen. Ja, und dann will ich nochmal zu einem Aspekt kommen, den man, glaube ich, auch immer gern vergisst, wenn man Großsiedlungen betrachtet. Ich glaube, man darf nicht vergessen, was hat das eigentlich mit den Bewohnern, mit den Menschen gemacht. Ich glaube, das ist ja bei Betrachtung von Institutionen und Strukturen häufig der Fall, dass man die Menschen gar nicht im Blick hat. Ich finde, das sollte man tun. Ich glaube, das ist ganz klar und wichtig, und das brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht erzählen, dass Großsiedlungswohnungen, Plattenbauwohnungen natürlich extrem attraktiv waren für DDR-Bewohner, wenn sie aus dem Prenzlauer Berg eine neue Wohnung bekamen. Es waren gute, komfortable, neue Wohnungen. Das heißt, diese Wohnungen sind auch wichtig als Ort der Aneignung und der Sozialisation und sind deshalb ganz wichtige Erinnerungsorte, glaube ich, auch für Menschen. Das ist ein wichtiger Aspekt, der neben ihrer bautechnologischen Qualität auch dafür spricht, dass sie unbedingt erhalten werden sollen. Ich glaube, wichtig ist dabei auch das Design der Wohnungen P2 und WB70. Ich habe hier nur noch mal Beispielbilder, wie futuristisch, modern diese Wohnungen zum Teil in den Idealvorstellungen auch geplant werden sollten. Es gab ja auch einen Versuch, so ein Baukastensystem zu etablieren, also wie es später IKEA gemacht hat, dass man einzelne Bauelemente und Wohnungsmöbelelemente kauft und sich die Wohnung selbst zusammengestaltet. Steilknecht und Designer haben zum Beispiel dieses Schrankwandsystem erfunden, etabliert, zusammen mit den deutschen Möbelwerken. Sie kennen das vielleicht zum Teil, MDW, Möbelprogramm von den deutschen Werkstätten. wo man Wände ersetzt hat durch Schranksysteme, sodass die Wohnungen relativ flexibel und, wie Sie sehen, sehr spacig und sehr modern wurden. Als man den Versuchsbau gemacht hat 1962 zum P2, wurden 16 Musterwohnungen ausgestattet. Da gab es auch eine Befragung der Bevölkerung, was wollt ihr eigentlich haben. Es gab dann Versuche, das zu etablieren. Die Planwirtschaft hat es dann aber nicht geschafft, das sozusagen massenhaft zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, wenn das geklappt hätte, wäre es auch nochmal eine andere Geschichte des Wohnens in der DDR geworden. Es gab aber interessante Ansätze und zum Teil sind sie ja durchaus auch verwirklicht, die man auch nicht vergessen sollte und die, glaube ich, für Menschen eine große Rolle spielen, die in diesen Wohnungen gelebt haben. Und das wissen, glaube ich, auch viele Westdeutsche nicht, wie das genau aussah und dass es relativ spannend war. Ja, ich komme schon langsam auf die Zielgerade und versuche nochmal zusammenzufassen. Plattenbauten, Großsiedlungen, was bleibt eigentlich davon? Ich glaube, wichtig ist, ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es insgesamt ein fehlendes Gleichgewicht gab zwischen industriellen Bauen und dem Erhalt von Altstädten und dass die Altstädte zerfallen sind. Und ein wichtiger, schwieriger Punkt war, dass der industrielle Massenwohnungsbau erfolgreich war und große Zahlen geliefert hat. Sie haben aber auch nicht gereicht. 1990 gab es immer noch eine große Wohnungsnot in der DDR und viel zu wenig Wohnungen. Und schwierig war die mangelhafte Urbanität. Viele Architekten, aber auch viele Bewohner waren unzufrieden mit dem Quantum an Urbanität, das Großsiedlungen insgesamt geboten haben. Das ist sozusagen die schwierige und negative Seite. Auf der anderen Seite waren es eben moderne Wohnungen für die Bevölkerung, die, glaube ich, seit den 60er Jahren ganz klar die große Wohnungsnot beseitigt haben. Sie haben ja heute auch eine große Bedeutung auf dem Wohnungsmarkt. Also wenn wir uns Berlin ohne Hohenschönhausen, Marzahn und Hellersdorf vorstellen oder auch ohne Gropiusstadt und Märkisches Viertel, wäre es, glaube ich, relativ schwierig, auch für die Altstadtgebiete sozusagen. Und ich glaube, die andere Seite ist eben auch positiv zu sehen, welche attraktiven Wohnungen mit den Großsiedlungen geschaffen wurden, welche Sozialisations- und Erinnerungsorte damit geschaffen wurden. Sie kennen vielleicht die Serie Einzug ins Paradies, was das für Menschen bedeutete, eine moderne Wohnung zu bekommen. Deshalb spielen sie, glaube ich, als Faktor für Identität, für Identifikation eine sehr große Rolle. Ich nenne sie sozialisierungsorientierte Erinnerungsorte, die für Menschen, die dort gelebt haben, eine ganz große Rolle spielten. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass Plattenbauten relativ flexibel heute genutzt werden können, wenn man sie mit Farbe versieht, und die großen Freiraumflächen sind auch sehr attraktiv, sodass, glaube ich, klar ist, dass Plattenbauten auch eine große Großsiedlung, eine große attraktive und positive Bedeutung haben. Hier nochmal so Beispiele, wie sie eben als Ort des Aufwachsens, der Sozialisation genutzt wurden, wie Kinder dort aufgewachsen wurden, wie in Subotnik-Aktionen Grünflächen geschaffen wurden. Ich glaube, das sind alles prägende Aspekte, die Leute, die hier aufgewachsen sind, ganz anders mit dem Gebiet sich angeeignet haben und umgehen lassen, als das vielleicht aus der Sicht von außerhalb möglich ist. Ich fasse dann nochmal wesentliche Punkte zusammen und rege hoffentlich nochmal zu einer Diskussion auch ein. Ich denke, man kann sagen, Großsiedlung und industrielles Bauen in der DDR sind schon ein zwiespältiges geschichtliches Phänomen. Das muss man schon konstatieren. Es gab einige negative Punkte, die ich jetzt mehrfach erwähnt habe. Diese einseitige Schwerpunktsetzung, das nicht ausbalancierte Verhältnis, die sorgten am Schluss schon für eine große Frustration bei Experten und der Bevölkerung in den 80er Jahren. Auch weil die SED-Reformansätze, ich habe sie geschildert, verhindert hat. Im Grunde hat das System des Bauens in der DDR schon stark delegitimiert und zum Kollaps 1989 aus meiner Sicht stark mit beigetragen. Natürlich andere Aspekte viel stärker, aber das eben auch. Und ich denke, es wurde auch immer wieder gesagt in der Forschung, ich bin ein bisschen skeptischer, die Großsiedlungen waren ja auch ein Gegenmodell zur europäischen Stadt, wie man es traditionellerweise kennt. War das nicht auch ein Signum für einen Staat, der seine Bevölkerung gegängelt hat und bevormundet hat? Auch mit dem Anspruch, wir wollen sozialistische Wohnkomplexe schaffen, wir wollen den neuen Menschen schaffen. Ich denke, das leugnet halt aber auch stark, dass es da emanzipatorische und soziale Ideale gab, an die die Planer schon gedacht haben und die aus meiner Sicht zumindest bedenkenswert waren. Aber dann gibt es eben viele positive Aspekte, die aus meiner Sicht überwiegen und dafür sprechen, dass man mit Großsiedlungen, mit DDR-Plattenbauten pfleglich umgeht, weil sie eine große historische und baukulturelle Bedeutung haben. Sie sind Teil der gewachsenen Kulturlandschaft, sie sind Teil des kulturellen Gedächtnisses und sie sind ein Signum ihrer Zeit für die Produktionsbedingungen und für die gesellschaftlichen Lebensbedingungen. Sie sind, das habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, kein DDR-Spezifikum, wie häufig dargestellt wird. Es gibt sie überall auf der Welt, international, in West und Ost, sind einfach Teil der europäischen Nachkriegsmoderne und insofern ein interessantes Phänomen der Massengesellschaft des 20. Jahrhunderts und deshalb aus Sicht des Historikers schon erhaltenswert, rein baukulturhistorisch. Dann gibt es eben die wichtige quantitative Dominanz. Ne? Wenn Sie mal gucken, in der DDR gab es ungefähr 145 Großwohnsiedlungen mit 1,1 Millionen Wohnungen, in Westdeutschland dreifach so groß im Gebiet, nur 95 mit 460.000 Wohnungen. Das heißt, die DDR hat schon eine absolute quantitative Dominanz, was Großwohnsiedlungen betrifft. Deshalb prägt es hier die Landschaft auch viel stärker. Zum Teil war es aber sehr gute und innovative Architektur. Und ich glaube, es ist eben Ausdruck auch von sozialpolitischen Idealen der Nachkriegsgeneration und ein großes emanzipatorisches Versprechen dahinter. Thomas Sieberts, ein berühmter Architekt, hat es mal so genannt, Großsiedlungen sind nicht nur Produkt technisch-ökonomischer Rationalisierung, als die man sie ja betrachten kann, sondern sie haben auch gesellschaftsutopische Wurzeln und zeigen quer zu unterschiedlichen Traditionen und politischen Systemen gemeinsame städtebauliche Grundzüge. Und heute sind sie eben ganz wichtig, auch als günstiger Wohnraum für Millionen von Menschen, die sonst, glaube ich, so nicht leben könnten. Wenn man denn jetzt daran geht, diese Großwohnsiedlung, wie sie auch hier in Hohenschönhausen passiert, kritisch zu rekonstruieren und zu transformieren, dann finde ich es wichtig, dass man auch nochmal darüber nachdenkt, was haben eigentlich die Planer ursprünglich für Ideen damit gehabt. Das wird immer wieder gern vergessen. Ich denke, das sollte man stärker tun. Es gab Planer und Architekten in der DDR und sie müssen ernst genommen werden mit ihren Werken. Und vielleicht müssen wir offensiver neue Leitbilder schaffen, wenn wir uns mit den Großsiedlungen beschäftigen und sie wertschätzen. Wir sollten auch ein bisschen daran denken, nicht nur immer bestimmten Konjunkturen zu folgen. Die wilhelminischen Altbauten waren in der Zeit nach 1945 auch total in Verruf und man hat Stuck abgeschlagen. Heute findet man es ganz toll. Also Großsiedlungen, die man noch vor 20 Jahren verdammt hat, mit bestimmten ästhetischen Präferenzen, die sind dann häufig sehr subjektiv und sehr zeitbedingt. Also lasst den Bauten auch ihre Zeit und lasst die Menschen sie sich aneignen. Dann hat man, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Umgang damit. Also es ist ein Plädoyer, nicht gleich umzubauen und transformieren. Natürlich muss man modernisieren und sie anpassen, aber eben nicht abreißen. Ich glaube, so weit ist man heute auch. Der Berliner Landeskonservator Jörg Haspel hat ja, wie Sie wissen, die Ernst-Thälmann-Siedlung, ne, Kreiswalder Straße, Ecke Danziger Straße, ein Bau der 80er Jahre, Plattenbauweise, unter Denkmalschutz gestellt, ne? Weil sie noch relativ gut erhalten ist. Das ist ein Beweis, dass man sowas heute machen kann und dass man mit solchen Siedlungen heute deutlich differenzierter umgeht, was, glaube ich, unbedingt notwendig und angesagt ist. Ich glaube, wir müssen das machen, was heute hier passiert. Wir müssen das öffentliche Wissen und die Kenntnisse darüber verstärken. Großsiedlungen und ihre Konzepte sind häufig nicht bekannt. Wir müssen dazu mehr forschen, publizieren. Wir müssen Herr Jonas Neff mehr Schüler hierher bringen und sie damit beschäftigen. Ich glaube, dann versteht man die Gebäude nochmal ganz anders. Und ich glaube, Berlin, das will ich auch nochmal daran erinnern, ist mit seinen beiden Großsiedlungsbeispielen, mit den drei Großen hier im Osten, Marzahn, Hellersdorf, Hohenschönhausen, mit Märkischen Viertel und Gropiusstadt im Westen, ein interessanter Erinnerungsort für die verschiedenen Planungskulturen in Deutschland. Man sollte mit ihnen, glaube ich, sehr behutsam und differenziert umgehen. Die Inforoute, die geschaffen wurde in Lichtenberg, in Friedrichsfelde Süd, Sie kennen die vielleicht, diese Plattenbauroute, die man dort besuchen kann. Die sind zum Beispiel, die dazu helfen können. Und wir, zum Schluss noch mal ein bisschen Eigenwerbung für unser Institut, wir versuchen es halt auch, uns damit zu beschäftigen, das Thema interessant zu machen, die Konzepte zu erklären, die Biografien der Planer aufzurufen mit unserem Archiv, das wir haben. Nochmal ein paar Bilder davon zum Abschluss. Ne? Das ist unser Institutsgebäude und unser Archivgebäude, Modelle, die wir dort haben. Wir beschäftigen uns damit und versuchen auch einen Beitrag zu leisten, dass Großsiedlungen, industrielles Bauen und die Planer, die dahinter stecken, bekannter werden und man dann zumindest differenzierter damit umgeht, auch wenn man sie insgesamt vielleicht kritisch sieht. Ja, vielen Dank. Soweit mein Vortrag.
Ja, dann vielleicht Fragen. Ja, ich habe ganz zu Anfang eine Frage und zwar mit der Variabilität. Gibt es denn tatsächlich Beispiele, dass Leute die Innenräume verändert haben? Also sind da Platten reingesetzt worden, die man aber nicht einfach rausgenommen hat? Theoretisch haben Sie das aber angedeutet, war es eigentlich von der Planung intendiert.
Genau, also gerade bei einem P2 war die Intention, man baut außen relativ einfach und innen so wenig wie möglich notwendige tragende Wände und der Rest wird den Bewohnern dann stark überlassen. Ne? Das Konzept war da und es wurde dort auch stark versucht und meines Wissens ist es auch passiert, aber nicht in dem Ausmaß, wie man es gern gehabt hätte. Natürlich wurden auch die P2-Wohnungen stark angeeignet und verschieden ausgestaltet. Man kennt ja auch die Balkonsituation von vielen WBS-Wohnungen. Aber das ursprüngliche Konzept, das eigentlich dahinter stand, dieses stark Variable, hat man nur in Ansätzen verwirklichen können. Also das war, glaube ich, nicht so stark verbreitet, wie es geplant war. Aber die Ansätze waren da und die Möglichkeiten dann partiell schon. Das Möbelprogramm kam halt nicht so, wie es hätte kommen sollen, ne? Weil die Möbelindustrie nicht in der Lage war, das so vorrätig zu halten, weil dafür die Ressourcen nicht da waren. Also ich glaube, es ist dann vor allem daran gescheitert. Sie können auch heftige Kritik üben, ne, wenn Sie wollen.
Ja, ich habe zwei Bemerkungen. Einmal, Sie haben es kurz anklingen lassen, die Frage der Architekten. Eigentlich lief doch im Normalfall und auch bei den Häusle bauen, das ist ja alles über Projektanten. Wie ist das eigentlich einzuschulen? Sie sagten, dabei waren ja etliche tausend Architekten in Betrieb, also in Arbeit. Mhm.
Ja. Also man muss vielleicht nochmal rekapitulieren, eigentlich ist der Architektenberuf ja ein freier Beruf, ein Büro, ne? Und das wurde in der DDR stark abgeschafft. Man hat halt das freie Architektentum stark zurückgefahren, um fast auf Null gefahren und hat deshalb stärker Kollektive und Projektierungsbüros geschaffen. Die haben auch mehr Aufträge bekommen und waren nachher praktisch dominant. Trotzdem gab es diese Architekten und Planer, man muss ja auch Großsiedlungsgebäude planen und entwerfen. Und Sie haben ja gesehen, bei vielen Einzelbauten und Solitärbauten, Kulturbauten und so, braucht man natürlich Architekten und Planer, die das entwickeln. Und in den Wohnungsbaukombinaten saßen auch jeweils mehrere hundert Architekten, die Entwicklungen vorangetrieben haben, die die Plattenbauten angepasst haben und verändert haben. Das Problem war halt, dass das industrielle Bauen so dominant war, dass ihr Handlungsspielraum schon immer geringer wurde, ne? Weil die Wohnungsbaukombinate im Bezirk Frankfurt-Oder im Jahr 1983 halt 700 Wohnungen bauen mussten oder keine Ahnung, 7000. Und da ging es dann um Masse und um schnelle Errichtungszahlen und nicht darum, besonders tolle, qualitätvolle Eingänge oder Fensterlösungen oder sonst was zu liefern. Also in diesem Spannungsfeld waren halt die Architekten. Sie hatten schwierige Arbeitsbedingungen. Oft mussten sie eher Sachen von der Stange produzieren, warum sie auch sehr unzufrieden waren dann. Reformvorschläge wurden nicht gut durchgesetzt. Und da war schon viel Frust da und Enttäuschung. Aber trotzdem finde ich, ist es halt spannend zu gucken, was haben sie angesichts dieser Möglichkeiten, dieser Beschränkten trotzdem geschafft? Welche Ideen hatten sie? Welche Verbesserungsvorschläge? Ich finde, das muss man schon machen. Und wie gesagt, es gab halt 8000 Architekten und Planer. Man sollte schon daran erinnern, welche interessanten Projekte die gemacht haben. Und natürlich gab es dann unterschiedliche Qualität und Abstufung. Aber ich finde es halt schon wichtig, dass man ihnen gerecht wird und ihr Lebenswerk auch betrachtet.
Ich mache eine kurze Frage dazu. Sie haben ja das öfters Großraum, Großsiedlung. Ab wann zählt denn, also meine, wie Marzahn, so eine Stadt, das ist ja, denke ich mal, eine Großsiedlung.
Genau.
Aber klein, jedes Kleine, also meinetwegen wie das Themenviertel dort, ist ja deswegen wohl keine Großsiedlung.
Ist ja keine. Es gibt, glaube ich, in der Literatur oder überhaupt in der Verwaltung auch verschiedene Definitionen, ab wann man genau von einer Großsiedlung spricht. Also ich habe mal Zahlen gehört von 1000 oder 2000 Wohnungen, das wird unterschiedlich betrachtet, aber in die Richtung geht es schon. Ich glaube, Marzahn, wenn ich es richtig weiß, waren 60.000 Wohnungen. Das ist die größte, die es überhaupt gibt in der Bundesrepublik. Neuperlach war die größte in Westdeutschland mit 23.000. Also weit über 1.000 sind eindeutig Großsiedlungen.
Die Angabe war 145 Großraumsiedlungen in der DDR.
Genau.
Gegenüber,
ja. 80, oder? Das ist halt so eine Definition ab einer bestimmten Zahl. Ich glaube, da geht man von 500 aus. Aber ich müsste es auch nochmal nachgucken. Da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Ich glaube, das ist nicht als Gesetz formuliert irgendwie oder sonst wie. Es gibt halt eine bestimmte Definition, ab wann kann man von einer Großsiedlung sprechen. Aber das stand auch ein bisschen in der Literatur.
Ja, bitte. Ich habe irgendwie vor etlichen Jahren mal im Bauhaus-Archiv hier in Berlin eine Ausstellung besucht, die nannte sich irgendwie Walter Gropius von 1932, Leben im Hochhaus, glaube ich, oder so. Und da hatte ich so mein persönliches Aha-Erlebnis, als ich da irgendwelche Skizzen gesehen habe, ich dachte, das ist mal fahren. Ja. Ich will darauf hinaus, dass aus meiner Sicht schon Bauhaus eine wesentliche Quelle ist für Nachkriegsbauen in Ost wie West, für diese, sag ich mal, ästhetische Komponente, dass man also schlichtere Formen zu so eckigen, schlichteren Formen hat. Und zum anderen ist natürlich das, was Sie nannten, eine industrielle Bauweise, die erstmal unabhängig ist ja von Ästhetik, sondern sich kümmert um technologische Sachen. Und jetzt meine eigentliche Frage, ich habe mich ein bisschen beschäftigt hier mit Lichtenberg und aus meiner Sicht, aber wie gesagt, mir fehlt der Blick auf ganz Deutschland, den haben Sie vielleicht mehr als ich. Aus meiner Sicht ist Lichtenberg sehr gut geeignet, diese lange Linie von Schlackerhäusern über Splanemann-Siedlungen, die ja schon vor dem Krieg versucht haben, sowas plattenbauweise, versuchsweise zu machen. Finde ich, ist in Lichtenberg und Hohenschönhausen, also als Großbezirk, ein ziemliches, sag ich mal, Muster für diesen Entwicklungsweg. Das, ich weiß nicht, ob man das woanders nochmal so hat, aber ich finde, Lichtenberg ist schon was Besonderes, oder?
Haben Sie, glaube ich, vollkommen recht. Herr Thiele kann das bestimmt nochmal bestätigen. Es gab ja in Lichtenberg im Stadtmuseum, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, eine Ausstellung genau zu diesem Thema. Und ich glaube, Lichtenberg ist das Eldorado für
uns. Eigentlich, das ist so mein Ansatz, dass man das politisch noch etwas besser vermarkten, können sollte, diese lange Linie. Ich meine, Marzahner Großbau, wir haben Großbau. Siedlungen, aber diese lange Linie des experimentalen Baus, finde ich, ist für dich schon.
Ja, selbst die Blockbauweise sozusagen als experimentären, wenn man sich vor dem Grafhaus denkt, in den 50er, in 57 bis 59 versucht worden. Ja, das war die Idee der Ausstellung mit dem Architekturführer, den wir ausgegeben haben, der dem Volk, der wird das sozusagen nochmal nachvollziehen. Und, ja, ich kann da auch sagen, das ist schon beeindruckend. Das ist vom 19. Jahrhundert an im Grunde schon beginnt.
Insofern ist es ein ideales Feld, das zu demonstrieren. Ne? Man kann hier wunderbar mit dem Fahrrad rumfahren. Ich habe ja nicht umsonst auf diese Inforoute Friedrichsfelde Süd, Platte und Co. verwiesen. Gehen Sie mal auf die Website, dort finden Sie das Material auch. Da kann man eigentlich mit einer kleinen Fahrradtour oder auch zu Fuß wunderbar die Entwicklung der verschiedenen Plattenbautypen. Ich habe ja P2 und WBS 70 hier gehighlightet. Es gab noch viele weitere Serien. Ich wollte darauf jetzt nicht eingehen, sonst hätte ich 4 Stunden gesprochen. Aber es gibt schon noch ein paar andere Serien und es ist eigentlich interessant, mal die Variabilität zu gucken. Übrigens auch in den Bezirken, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Es war nicht so, dass es einen Typ gab, der in der DDR gebaut wurde, sondern die wurden stark angepasst. Das habe ich jetzt alles ein bisschen weggelassen. Aber gebe ich Ihnen recht, ich würde sagen, Lichtenberg ist das Eldorado dafür. Habe ich für schulische Zwecke auch wunderbar geeignet, für Studenten als Anschauungsobjekt. Man soll es noch ein bisschen mehr highlighten auf Websites und in Führern. Sie haben gute Ansätze dazu gemacht, Herr Thiele, finde ich ganz toll. Und Ihre Eingangsbemerkung kann ich auch nur bestätigen. Also die meisten Planer und Architekten in der DDR, die ausgebildet wurden in Weimar oder in Weißensee in Dresden, haben sich stark auf das Bauhaus bezogen. Ne? In der Kuratur, in der Ästhetik, in der Entwicklung der Gedanken von Architektur in der Zeit und haben das versucht dann auch durchzusetzen in Bernau eben mit Flachdächern und nicht mit Satteldächern. Später hat man es variiert. Also da gibt es ganz große Verbindungslinien, zum Teil übers Personal selbst, Paulik und andere Figuren, die selbst aus dem Bauhaus kamen und das fortgetragen haben und dann stark als Erinnerungsort und als Lehre, die man sozusagen als moderner emanzipatorischer Impetus mitgetragen hat. Das ist eindeutig so. Ne?
Wobei der Umgang der DDR mit dem Bauhaus ein bisschen schwieriger, vor allem am Anfang ein bisschen vielschichtiger war.
Natürlich.
Da gab es dann das, was in der Literatur nachzulesen ist, unter dem Stichwort Formalismusdiskussionen, wo die Bauhausentwicklung dann verdammt wurde. Deswegen habe ich immer ein bisschen was dagegen, dass von der Stalinallee und dem sowjetischen Vorbild geredet wird. Da wird dann eben wieder nicht hingeschaut. Da hat man eben den Versuch unternommen, Stalinallee ist das eine, schauen Sie nach Rostock, das ist wahrscheinlich das beste typische und gelungenste Beispiel, einen Anschluss zu finden an nationale Bautraditionen. Nachdem das Nationale in den 12 Jahren zuvor ja in den Dreck gezogen wurde. Während man im Westen das alles hinter sich gelassen hat und man sich auf diese internationale Moderne bezogen hat.
man darf, haben Sie recht, ne? Also ich will Sie nicht unterbrechen.
Ja.
Genau, also ich glaube, das sehe ich auch so wie Sie. Allerdings darf man auch nicht vergessen, auch die Bauten in Rostock waren in der Funktionalität relativ modern. Das Dekor war dann sehr national, ne? Das ist mal der eine Punkt. Und Sie haben natürlich recht, der Umgang mit dem Bauhaus war extrem schwierig in der DDR. Ne? Es war unter Ulbricht ganz schwierig und zum Teil...
Aber man muss es dann auch nicht überbetonen.
Mm. Ja, schon. Aber man darf nicht vergessen, dass halt dann in den 70er, 80er Jahren das Bauhaus wiederentdeckt wird von den Fachleuten, dass man es ja übrigens auch wieder begründet. Leute wie Rolf Kühn oder auch Bernd Grönwald, den ich erwähnt habe, für die war es ganz wichtig, das Bauhaus wieder als Institution zu etablieren, die alten Bauhäuser wieder einzuladen, den Anschluss an die internationale Moderne, den die DDR nicht immer überall hatte, wiederherzustellen. Ich will es jetzt nicht schönreden, aber diese Strecke gibt es halt auch, ne, nachdem das Bauhaus unter Ulbricht noch völlig denunziert wurde. Also das darf man nicht vergessen.
Ich finde das auf der anderen Seite, das betrifft nicht nur das Bauen, sondern das betrifft auch verschiedene andere Bereiche, dass man sich jetzt in der DDR nicht einfach gemacht hat, sondern sich mit den Dingen auseinandergesetzt hat. Mhm. Das ist das, was man übrigens in Goethes Faust nachlesen kann, was du ererbt von deinen Vätern. Yeah. Erwirb es, um es zu besitzen. Mhm. Also nicht nur dieses alles rein und niemand hat irgendeinen Überblick, sondern alles rein und die Leute ersaufen drin und haben überhaupt keine differenzierten Vorstellungen mehr. Aber um nochmal auf eine der Sache zurückzukommen, die Sie fast am Schluss erwähnten, Sie erwähnten 145 Großsiedlungen mit 1,4 Millionen Einwohnern. Und Sie erwähnen für die DDR und für die Bundesrepublik 95 mit einer knappen 500.000 Einwohnern. Wahrscheinlich hätte man im Westen gerne mehr gehabt, war leider nur kein Geld da. Deswegen wäre auch die Frage, Sie haben das angemahnt, wozu wollen Sie neue Leitbilder haben, wenn das Geld fehlt, das um die umzusetzen?
Ja, es gibt ja, also wenn ich, wollen Sie noch was sagen, sonst würde ich versuchen.
Ich habe nur eine ganze Reihe, was ich sage.
Dann antworte ich vielleicht erstmal kurz darauf, wenn ich darf. Also ich glaube, es lag jetzt aber nicht so sehr daran, dass kein Geld da war. Man kann ja nicht sagen, dass die Bundesrepublik jetzt ein besonders armes Land war, sondern es gab schon eine deutliche andere Akzentsetzung, was Wohneigentum betraf. Ne? Der Eigenheimbau war ja ganz wichtig in der Bundesrepublik. Also ich würde es eher da verorten wollen, stark. Und der zweite Aspekt, den Sie angesprochen haben, das war nochmal welcher, das habe ich jetzt schon vergessen.
Ich war noch mit den Leitbildern, ja. Den neuen Leitbildern.
Genau. Nee, ich wollte einfach sozusagen versuchen, es gab ja so eine Strecke nach der Wende, Großsiedlung, Platte, DDR, wieder Sozialismus, alles reif für den Mülleimer der Geschichte. Und ich denke, man könnte eher versuchen, ein neues Leitbild, wenn man denn überhaupt eins braucht dafür, zu entwickeln, wie gehen wir mit diesen Gebäuden um. Ich glaube, das funktioniert ja auch. Nach großen Phasen des Abrisses versucht man sie heute eher umzunutzen. Ich glaube, dass der Wert, ihr baukultureller Wert inzwischen schon anerkannter ist. Also ich kann Ihnen sagen, bei uns im Institut sitzen Vertreter vom Ministerium. Wir kriegen ja unsere Kohle vom Bund und vom Land Brandenburg. Die sind schon dafür, zum Beispiel einzelne Gebäude unter Schutz zu stellen und erkennen es an, wie es vor 20 Jahren noch gar nicht denkbar wäre. Und ich bin halt dafür, dass man diese Gebäude ein bisschen entmystifiziert und nicht so stark schlecht redet, sondern das Beste daraus macht und dann auch gute Beispiele schafft, wie man damit umgehen kann. Und ich glaube, das funktioniert ja auch. Natürlich könnte es besser funktionieren mit mehr Geld und mit mehr Qualität und das wäre auch unbedingt notwendig. Es gibt aber, glaube ich, ganz gute Beispiele, wo man sieht, dass es auch funktioniert. Also ich war letztes Mal in der Fritz-Heckert-Siedlung in Chemnitz. Ich finde, das ist ein relativ gut hergestelltes Großwohnsiedlungsbeispiel. Und so gibt es vielleicht einige. Ne? Also Ihre Kritik stimmt, aber mein Plädoyer war halt, guckt euch die Sachen genau an, guckt ihren Wert an und stellt dann aber auch Geld zur Verfügung, um sie gut zu ertüchtigen, ne, und zu erhalten. Das ist natürlich wichtig.
Was der Wörtchen Platte in dem Titel ihres Vortrags anbelangt, wenn in der DDR die Wohnhäuser aus Goldbarren gebaut worden wären, dann wären die Goldbarren das Schlimmste, woraus man überhaupt Häuser bauen kann. Es ist völlig egal, was die DDR angenommen hätte. Es spricht im Wesentlichen nichts gegen die Plattenbautechnologie. Allerdings sind die Anfänge dieser Technologie, die sie in den 20er Jahren insbesondere bei dem holländischen Bauhaus Vertretern da waren, die sind von einem Baukastensystem ausgegangen, also so wie Sie alle oder die meisten zumindest männlichen Geschlechts in ihrer Kindheit mal so einen Holzbaukasten hatten, wo sie die unterschiedlichsten Steine hatten und aus diesen Steinen die unterschiedlichsten Gebäude gebaut haben. Solch einen Plan hatte man eigentlich innerhalb des Bauhauses, innerhalb der Architekten oder mancher Architekten des Bauhauses, ein solch universelles System von Fertigteilen zu entwickeln. Also nicht mit immer denselben Teilen, die immer selben Häuser bauen, sondern mit denselben Teilen ganz unterschiedliche Bauaufgaben lösen zu können. Ja, das fällt mir noch ein. Der Fernsehturmarchitekt, der hat den doch jetzt 28 Jahre nach der Wende. Da macht man sich heute noch nicht mal die Mühe, wahrscheinlich wird da nicht weiter recherchiert als bis zur Bild-Zeitung, die Namen der Architekten zu benennen. Da wird immer noch Herr Henselmann bemüht, von dem nur die Idee für einen Fernsehturm stand. Das habe ich mit Herrn Henselmann selber besprochen, dass er diesen Anspruch gar nicht hat, den Fernsehturm, weil kann ich an einen Artikel erinnern, der so 93, 94 mal erschienen, wo sich die beiden wirklichen Architekten, ich müsste jetzt die Hände heben, ich weiß die Namen nicht auswendig, sich furchtbar drüber aufrichten, aber am besten hatte niemand nötig, da wirklich mal nachzuschauen und das nachzuforschen. Müsste man im Lexikon der Kunst DDR-Ausgabe nachschaut, da stehen die russischen Architekten drin und da gibt die Funk und Fernsehturm.
Sie wissen aber, es gab einen großen Streit zwischen Henselmann, Kosel und den wirklichen Entwicklern und ich glaube, es ist eine schwierige Gemengelage, weil man darf eins immer nicht vergessen, in der DDR wurde nicht so sehr wie heute mit Gerkan, Mark und Partner ein Büro benannt, wo dann plötzlich alles herkommt und man denkt, das kommt von denen, obwohl sie es auch im Kollektiv entwickeln, sondern es waren halt schwierige Prozesse, kollektive Prozesse von mehreren Beteiligten. Henselmann hatte, glaube ich, mit die erste Idee. Kosel hatte auch einen Anteil dran. Die Namen, die ich jetzt auch nicht parat habe, die ist wirklich, ich glaube, Müller war einer, die wirklich das entwickelt haben, auch technisch, die spielt eine große Rolle. Es gab, wie Sie wissen, nach der Wende einen Urheberrechtsstreit darum. Also ganz klar ist die Lage nicht. Das ist relativ kompliziert. Und seriöse, auch westliche Historiker versuchen schon, denen gerecht zu werden. Also da muss ich jetzt schon eine kleine Ehrenrettung. Es gibt natürlich genug, die das nicht hinkriegen. Aber Sie sehen ja auch, ich wollte ja mit dem Beispiel eher zeigen, wie schwierig der Architektenberuf in der DDR in den 60er Jahren inzwischen schon war, weil man dort halt die Namen auch nicht genannt hat. Ne? Also das mal nebenbei dazu. Es ist, glaube ich, relativ kompliziert bei dem Gebäude. Es gibt nicht einen einzigen Planer, sondern eine Gruppe, die einen Anteil daran hat.
Ein anderes Problem, was ich sehe, ist, dass man sich etwa so Mitte der 70er Jahre viel zu sehr auf die Problematik, eine ganze Reihe werden sich noch an den berühmten Satz erinnern, ich habe es auch noch mal geschafft, wo habe ich es jetzt? Wie war der berühmte Satz? Die Lösung der Wohnungsfrage als soziales Problem. Bis 1990. Man hatte sich auf diesen Termin festgelegt und hat dann natürlich alles versucht in diese Großsiedlung, weil das natürlich schnell geht auf der grünen Wiese und Platte und industriell zu bauen. Er hat deshalb wohl vor allem, also wenn ihr jetzt aus ideologischen Gründen oder um einen neuen sozialistischen Menschen zu schaffen, was sich ja schon Mitte der 60er Jahre als eine Illusion herausgestellt hat, er hat deshalb die Innenstädte in einem ja bedauerlichen Maße vernachlässigt.
Sie wissen aber, dass die 3-Millionen-Zahl, die 1990 erreicht werden sollte, nicht erreicht wurde. Ne? Auch wenn Honecker die Wohnung eröffnet, es waren glaube ich 2,3 Millionen. Das heißt, die Zahlen wurden auch nicht geschafft, trotz des Systems, das darf man auch nicht vergessen. Aber da gebe ich Ihnen recht. Ne? Das war natürlich, ich wollte nur mal darauf hinweisen, es gab auch einen emanzipatorischen Impetus, den man gern immer aus Westsicht vergisst, wenn man das Ganze betrachtet. Ich finde, das sollte man schon ernst nehmen. Das wurde abgebrochen in den 60er Jahren, aber es gab ihn. Ob er so gut war, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, er war schon aus der alten Arbeiterbewegung heraus entwickelt. Ne? Wir wollen besser ein gutes Wohnen schaffen. Also das war schon die Grundidee. Die Menschen sind halt manchmal nicht so, wie sich Ideologen oder Planer, aber übrigens auch im Westen sich das vorstellen, sondern leben ganz anders. Und verschiedene andere Gründe haben dazu geführt, dass das so nicht verwirklicht werden konnte.
Ich möchte mal kurz die Einschätzung Ihrerseits zur Qualität dieser Großsiedlung, die Marzahn-Sammer oder das Typische oder was auch immer, also zu, im Osten im Vergleich vielleicht mal zu den europäischen Großsiedlungen, Marseille war vorhin hier also in Bayern gesagt worden, oder ähnliche Großsiedlungen. Scheinbar, so habe ich den Eindruck nach dem Vortrag, ist die Qualität gar nicht mal so schlecht. Und man sieht es ja auch noch, die Grundsubstanz ist ja immer noch da und scheinbar auch noch brauchbar für die nächsten 20, 30 Jahre. Oft ist es ja nur eine Form, Farb und Schönheitsfarbe. Ne?
Also würde ich Ihnen schon im Grundsatz zustimmen. Ich bin jetzt nicht der große Bautechnologie-Experte, aber aus meiner Sicht haben sie schon Substanz, können gut verwendet werden. Ich meine, das sieht man ja heute, sie werden weiterentwickelt und zum Teil ziemlich gut ertüchtigt. Es fehlt oft nur Farbe. Man darf aber einzig vergessen, im Laufe der 80er Jahre hat die DDR große Devisenprobleme gehabt, hat viel Stahl von den Baustellen reduziert und abgezogen. Also was die Architekten auch beklagt haben, war eine Minderung der Qualität der Baustoffe. Zum Beispiel wurden die Wände halt eher dünner und leichthöriger, also man hat dann doch stark vom Nachbarn alles mitgehört. Das heißt, die Qualität auf den Baustellen hat aus Sicht vieler Planer und Architekten dann leider nachgelassen. Aus gewissen Gründen, weil die Ressourcen nicht so gut da waren. Aber ich glaube, von der Funktionalität, von den Prinzipien, wie man optimale Deckengrößen zum Beispiel geschaffen hat, dass sie auch lange haltbar sind, da kann die DDR schon sich zeigen international. Und die Probleme, die es gibt im Großwohnsiedlungsbau, in der Großtafelbauweise, wie man das ja international ohne die Platte zu hervorzuholen, die gibt es dann überall, auch in West-Berlin oder in Weststädten. Ne? Aber ich glaube, insgesamt kann sich schon sehen lassen und hatte ein durchaus internationales Niveau. Das sagen auch Experten aus dem Ausland. Es gab Begehungen von der TU West-Berlin in der DDR auch, die haben das Ganze verglichen mit vielen anderen europäischen Städten und haben eher große Anerkennung, was die Bautechnologie betrifft, gehabt, halt einiges an Kritik an der stark vorhandenen Monotonie und wenig vorhandenen Variabilität und Farbigkeit. Das habe ich halt auch versucht nochmal darzustellen. Es gab diese Ansätze, stärker variabel zu bauen, aber halt leider immer wieder nur eher in Modellprojekten und nicht auf der großen Masse, weil das teuer war natürlich. Je stärker man variiert, je stärker ein Wohnungsbaukombinat nicht nur eine Eingangslösung hat, sondern 27, umso teurer wird. Das ist sehr klar. Und das war halt das Problem der vielleicht dann nicht ausreichenden Wirtschaftlichkeit in der DDR oder des vorhandenen Geldes dafür.
Ich habe mir mal von einem Statiker einen wichtigen Unterschied erklären lassen zwischen.
So, Entschuldigung, ich glaube, er kommt hier erst. Ja, genau.
Sie wollten noch was fragen. Achso. Nee, erstmal herzlichen Dank nochmal für Ihren Vortrag. Generell Ihre ganze Grundtendenz war wunderbar, dass Sie auch eine Ehrenrettung für die Architekten abgeben, jetzt hier in der DDR. Die hat ja wirklich ein schweres Los, sag ich mal. Und nichtsdestotrotz, ich bin auch schon älter Silvester, bin schon etwas hochgradig erwachsen. Und man hat in seinem Beruf, sag mal, ich habe 20 Jahre meines Lebens für den Penfo gearbeitet, das war eigentlich der Komplexarchitekt. Ja. Insofern, sag mal, ich bin der Idee treu geblieben, obwohl ich zwischenzeitlich oft die Lust verloren hätte, probiert raus, ganz rauszusteigen, Kneipe aufzumachen, haben viele Architekten dran gedacht, die haben es auch gemacht. Man wollte zur Kirche gehen und so weiter, und dann kam Gott sei Dank nochmal die Wende. Ich will jetzt nicht alles schön und so weiter, aber wenn man sich engagiert hat, man es erreichen können. Das muss man nebenbei bemerken, also das mal als kleines Beispiel, was bei uns da am Feld alles passiert ist. Da hatte man, als zusammen die große Dieselknappheit war, da muss man Diesel gespart werden und dann wurden, sagen wir, die Abraumhallen, sag ich mal, aus dem Stadtzentrum, die wurden dann bei uns da am Weißen See Weg abgeladen und dann wurde diese Diesel noch knapper, war in der Bundesrepublik genauso nicht, in der Ölkrise. Und dann gab es tolle Vorschläge, wir schütten also die beiden kleinen Seen zu, wir kippen alles rein und sparen wieder Diesel jetzt an. Was denken Sie, wie schwer das war, dagegen anzugehen? Wenn man dafür mit hier, sag ich mal, Leute mit einem wachen Verstand noch bekommen hat, die sagen, okay, wir müssen das verändern, jeden Preis jetzt. Ja. Das ist ein blödes Beispiel, sagen wir mal, ein elementares Beispiel. Wie wichtig das ist, dass solche, sagen wir mal, topografische Ideen erhalten, dann merkt man ja, wenn man jetzt draußen dort fort ist, es gibt eine hohe Wohnzufriedenheit in dem Gebiet jetzt. Aber dass man nebenbei, wenn ein anderes Thema macht, kann man auch drüber reden, Ich möchte mal darauf hinaus, dass man, sage ich mal, mit der Frage der Urbanität, der Siedlung, ja ein Problem hat, nicht nur in der DDR. Das ist ein internationales Problem. Wenn ich mir die Siedlung angucke, in Südamerika oder in China angucke, jetzt sagt, das ist ja genauso trostlos wie bei uns. In der Bundesrepublik ist es nicht viel anders, sag ich mal. Es ist das Problem wirklich im Endeffekt, dass man, sag ich mal, neue Lösungen finden muss, die wahnsinnig schwer sind, wie die Vereinigten Staaten, die ja in gewissen Dingen immer Vorreiter sind. Konzentration von Handelseinrichtungen und so weiter, alles konzentriert. Die Bewohner fahren hin mit dem Auto, das Auto ist das Mittel, das Vehikel dazu. Und aber diese, der Traum von der schönen Einkaufsstraße, da habe ich ein Kino, habe ich schöne Shoppingmöglichkeiten und hier eine Gaststätte, noch eine Gaststätte, den Traum hat ja jeder jetzt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob der realisierbar ist, den Großgrundstück. Und die Frage muss man sich mal ernsthaft stellen jetzt. Ja. Ich habe da meine Zweifel jetzt, ja, dass das erreicht werden kann. Man muss mit anderen Antworten kommen heutzutage. Ja. Und ja,
wenn Sie in der Villenkolonie Grunewald wohnen, haben Sie auch keine Einkaufsstraße, auch kein Kino, auch kein Opernhaus?
Nein, das ist ja mein Beispiel. Wenn ich nach Neuenhagen rausfahre, am Rande von Berlin, ist chaotisch, also habe ich keine Struktur, kein Licht. Ich verirre mich da im Wald gewissermaßen. In meinem Fall die Auswahl jetzt, ja. Und das ist natürlich genauso Trost, was man davon gibt, ja. Die Kinderliteratur, die einsamen Wittwinder, das ist ja klar, das ist bekannt. Und, das ist ein Thema, sag mal, das Thema Urbanität, natürlich ein wichtiger Punkt. Und dann die Platte, sie haben ein Plädoyer abgelegt für die Platte, dass die Platte variabel ist. Man kann also natürlich eine Geschossigkeit nicht verändern, das ist klar. Aber man kann durchaus, sag ich mal, die Wände durchbohren oder gemacht, an der obersten Stolper Straße gemacht worden. Aus 2 Raumwohnungen wurden 5 Raumwohnungen gemacht und so weiter.
Also Maisonettwohnungen, alles
möglich. Maisonettwohnungen kann man alles wirklich machen, das ist durchaus möglich jetzt, ja. Aber natürlich ist die Variabilität nicht gegeben, es war einfach so jetzt, das muss man sehen. Man muss aber als kulturelles Erbe, sag ich mal, erhalten, habe ich eine Frage, weiterentwickeln, das ist der wichtige Punkt. Und das ist ein Stück Tradition, einmal in Ost und in West und international sogar auch. Als ich 1989 war es ja, habe man Kooperationsbeziehungen mit Schweden aufgenommen, offizielle waren er dann wirklich, da war ich das erste Mal in Stockholm und da habe ich auch mal die Sicherung angeguckt und dachte ich, na guck mal, ist auch nicht anders als bei uns. Genauso. Die Skandinavien immer das große Vorbild.
Frankreich auch ganz viele Ähnlichkeit zur DDR. Franzosen, die immer in die DDR kommen, sagen, das ist ja wie bei uns.
Genau, ja, also insofern.
Also ich würde es ein bisschen relativieren wollen. Ich glaube nicht, dass die Zustände so desaströs sind, wie Sie es jetzt vielleicht ein bisschen flapsig geschildert haben. Die Wohnzufriedenheit ist ja relativ groß. Ich glaube, die Platte bietet einiges. Platte nehme ich immer nur als Chiffre. Ne? Es müsste eigentlich anders genannt werden, aber es ist halt eingebürgert. Man kann halt doch viel damit machen. Sie haben recht, man muss sie ertüchtigen zum Teil. Und die Ansprüche an Urbanität wechseln halt auch. Übrigens im Märkischen Viertel musste man das auch machen. Da gab es auch eine große Unzufriedenheit. Dann hat man eine erste Renovierungswelle gemacht, jetzt eine zweite. Da wissen Sie viel mehr und können es vielleicht auch nochmal bestätigen. Und die Wohnzufriedenheit, die auch mal ganz schlimm war dort. Sie kennen ja die Studentenbewegung, die versucht hat, dort Revolution zu machen. Und die Leute sind heute hochzufrieden damit. Also ich glaube, es gibt schon so Konjunkturen auch immer wieder. Darum sage ich ja, lasst den Gebäuden auch ein bisschen Zeit, aber entwickelt sie klug. Das ist nicht so ganz einfach. Aber man muss ja auch nicht hier eine Einkaufsstraße haben, wie, ich weiß nicht, an der Schönhauser oder am Kudamm, sondern aber anders kreativ vielleicht versuchen. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, die Freiraumplanungen sind sehr wertvoll, sehr viel Grün für Kinder. Ich bin nicht so aufgewachsen, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das ziemlich gut funktioniert. Und so gibt es halt schon, finde ich, Potenzial, das man einfach anerkennen muss, ohne jetzt alles schön zu reden. Ne? Natürlich gibt es auch Verbesserungsbedarf, aber den gibt es immer. Ne? Gibt es auch bei den kaiserzeitlichen Mietskasernen im 5. Hinterhof, da musste man auch was machen. Hat man klug gemacht und vielleicht braucht man das eben für die Großwohnsiedlung in West, wie in Ost, da gebe ich Ihnen recht, auch. Ne? Das ist halt ein schlimmes Phänomen von Umgang mit Wohnungsnot und Problemen, der weltweit tätig war. Die DDR hat stark darauf gesetzt. Nicht, weil sie blöd waren, sondern weil sie dachten, so können wir das halt schnell und gut lösen. Und es war vielleicht ein bisschen zu viel und man muss es ein bisschen verbessern, ästhetisch und anpassen. Und dann hat man aber schon eine gute Qualität. Das glaube ich schon. Also ich will es nicht nur schönreden, aber ich will halt die Potenziale nochmal zeigen und diese Denunziation, die stattgefunden hat aus Unwissenheit und aus Blödheit, ich sag's mal so zum Teil, aber auch weil man sich nicht damit beschäftigt, die finde ich halt eher schade. Ne? Ich denke, damit sollte man. Man
muss ein bisschen differenzieren zwischen Architektur und Städtebau. Der Städtebau war wirklich, also der war eigentlich sehr gut. Der Städtebau hat eine ganze Reihe von Dingen gemacht, also die großen Wohnungen, die erreicht sind. Ich sag mal, Pumpenhausen, Saal ist aber. Es gibt so andere, die mehr Städtebeispiele sind. Und in den großen Wohnhöfen habe ich wirklich also diesen Freiraum gehabt. Ich habe also nicht Luft und Sonne gehabt, weil mich das momentan nicht die zwei Stunden Sonne und die erreichen ist. Das war nicht überall gegeben. Ja. Ja. Da gab es Qualitäten, sag ich mal, im Städtebau.
Ja. Absolut. Ja.
In der Architektur ist eine andere Frage gewesen. Da ist Fahrrad und Fahrer.
Ja. Ja. Ich wollte Ihnen an der Stelle auch nicht widersprochen haben, als ich das mit der Kolonie Grunewald gesagt habe. Aber so ist das nun einmal. Wenn ich in eine solche Großwohnsiedlung fahre, dann habe ich doch eine große Stadt vor der Tür. Da muss ich mich eben darauf einstellen, dass ich mich dorthin bewegen muss, zu den Kultureinrichtungen oder zum Einkaufen für die mehr besonderen Sachen. Sowas gibt es in der Dünenkolonie Grunewald auch nicht. Diese Leute müssen auch fahren.
Wie zum Beispiel hier nicht in
Zuhause. Ja, also die Projektion insbesondere auch am Feldpool war ja so, dass es ein Kaufhaus gab. Es gab bestimmt mal eine Sporthalle und so weiter. In Hohenschönhausen gab es ja auch die Versuche, das ist ja nicht fertiggestellt worden, soziale Einrichtungen zu machen. Das Verhalten der Leute ist immer wieder anders. Das Kaufhaus wurde ja geschlossen, weil eben dort das Angebot nicht ausgereicht hat, nachdem da Karstadt drin gewesen ist. Selbst das hat nicht ausgereicht. Ja. Also das ist schon eine Geschichte, dass wir Satelliten haben um die Stadt herum und die Leute fahren eben, so wie die Leute vom Dorf sagen, in die Stadt, weil dort die kulturellen und dort die kommunikativen Angebote sind. Die Frage, wie man das so gestaltet, dass die sozusagen die Verödung dadurch nicht einsetzt, weil man feststellt, die fahren ja alle weg, sondern dass man sagt, wir bieten hier doch was an. Also wir auch in diesem Haus jetzt hier gerade, wir bieten hier doch etwas an, wo zumindest ein Teil Interesse daran findet. Das sind die Bemühungen, die jetzt so gesagt worden sind, dass man gut über die Erde nachdenken soll, solche Lösungen zu finden, die eben die Wohn- und Sozialqualität dann auch halten oder auch verbessern.
Da gab es ja auch zeitgenössische Untersuchungen von Alice Kahl in Leipzig-Grünau, wo man halt festgestellt hat, dass die Bevölkerung schon mit den Urbanitätsansprüchen, die man hatte, in den Großsiedlungen unzufrieden war. Ne? Zu wenig Cafés, zu wenig Möglichkeiten, sich freizeitmäßig zu unterhalten. Es gab ja Versuche, ne, da ein Kino und dort irgendwas, aber eben zu wenig. Und die Kleinteiligkeit fehlt natürlich auch ein bisschen. Aber Sie haben auch recht, man kann das dann auch nicht ersetzen und hier eine zweite Schönhauser Allee. Da muss man halt einen guten Kompromiss finden. Alles kann nicht hier sein, aber ein bisschen mehr muss es vielleicht sein als nur 3 oder 4. So, also ich bin jetzt kein Experte dafür, aber ich glaube, so müsste es laufen, weil diese Urbanitätsverlustempfinden, das war schon da, auch in der DDR und im Westen ja ähnlich. Ne? Und da hat man dann überall Verbesserungsvorschläge. Ich meine, das sind halt auch Experimente, ne? Mit Umbau von neuen Großwohnformen, die man dann erstmal testen muss und gucken muss, wie klappt es. Und wie gesagt, die Ansprüche waren ja auch nochmal größer. Man wollte schon mehr Vielfalt reinbringen, mehr Dienstleistungsbetriebe, was dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat, weil man halt erstmal die Wohnung gebaut hat. Ne? Aber es war im Westen ähnlich. Ne? Wie gesagt, Märkisches Viertel bis heute kein U- und S-Bahn-Anschluss. Also da klappt auch nicht alles. Ne? Trotzdem ist die Wohnzufriedenheit heute relativ groß nach vielen Verbesserungen. Also ich glaube, das ist einfach eine ziemlich differenzierte Entwicklung, die nicht nach Schema 1.0 geht, sondern komplizierter. Ne?
Der Hauptbahnhof hat ja nicht, als er eröffnet wurde 2006, hat er nicht mal Taxistandplätze, geschweige denn irgendwelche anderen Verkehrsanbindungen. Ja. Und auf einen Aspekt will ich noch hinweisen, und zwar auf diesen Zusammenhang, der immer so gerne, ganz nicht von Ihnen, aber so im Allgemeinen automatisch hergestellt wird, zwischen solchen sogenannten Trabantenstädten oder Siedlungen und der hohen Kriminalität. Mhm. Wenn ich mir das NKZ am Hallerschen Tor ansehe, da reicht dieses eine kleine Objekt und habe da ein, naja, und so weiter und so weiter. Ich habe das mal nachrecherchiert, 1975, 76, als es dann fertig war, da hat man sich vor lauter Eigenlob und Selbstlob über diesen sozialen Errungenschaft des sozialen Wohnungsbaus überhaupt gar nicht mehr einbekommen. Und dann hat man hinterher feststellen müssen, dass das nur ein Steuerabschreibungsmodell war. Also Verwahrlosung und Kriminalität hat nicht was mit der Zahl der Wohnungen oder der Zahl der Einwohner zu tun. Das kann ich auch ganz anders erzeugen.
Ja, genau. Das sind eher soziale Probleme plus Steuerungsprobleme plus Geld, das man in die Hand nimmt, plus Pflege und was da alles noch verspielt.
Können Sie eine Empfehlung geben für eine Qualifizierung der Wohngebiete?
Ich bin der Pistole, ich gucke nur nach hinten.
Aber das letzte Mal ausgefallen, Herr Kohlbrenner ist da sozusagen.
Genau. Ja, das kommt ja noch, das holt er nach.
Das holt er nach.
Herr Kohlbrenner liefert Ihnen dann die Antwort. Ja, dann würde ich sagen, war das eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Ich glaube, also Sie sind der Hausherr, Herr Jonas, aber ich glaube, wir sollten
weiter. Ja, vielen Dank. Dann kommen Sie wieder. Es geht ja dann auch um die, ganz zum Schluss, geht es ja auch um den Westen, an Andermattan und die Gruppestadt. Und dann kann man das vielleicht auch mal vergleichen, das ist das Interessante. So viele Unterschiede gibt es nicht. Ich habe sehr lange mal in einer Gruppestadt gearbeitet. Das ist natürlich von den Gebäuden, das ist anders, weil es mehrere Architekten waren, die dort gebaut haben, das merkt man schon. Aber von der Wohnzufriedenheit fand ich es immer interessant, in großer Großsiedlung zu arbeiten. Die ist immer sehr hoch. Ja. Und diese fehlende Urbanität, ich habe die nie, also von den Bewohnern, die Bewohnerschaft spürt das nicht, weil die wirklich in die Stadt fahren, ob West oder Ost. Und in der Gruppestadt zum Beispiel ist so Jugendgangs, die total stolz sind, in der Gruppestadt zu wohnen und sagen, ihr könnt uns mal auf Neukölln, also Gruppestadt ist cool. Also es gibt da schon auch eine Identifikation mit dem Gebiet.
Das und eine Zuschaltung von außen.
Ja.
Die auch mit Angst zu tun immer, hat.
Ne? Ich habe da ganz viel gemacht, und wenn die Leute dann immer sagen, ja, komm mal in die Gruppestadt, dann haben wir erstmal Angst und denken, wir werden gleich niedergeschlagen. Ne? Und wenn sie dann da sind, merken sie, oh, das ist aber toll. Das ist hier auch so, wenn die Leute hier rauskommen aus Berlin, und ich war ja noch nie hier und das ist ja ganz komisch und so weiter. Und das müssen die Leute erstmal kennenlernen.
Es hat viel mit Fremdsein zu tun, man kennt
immer,
es nicht.
Ja, genau. Es ist immer so wie die Bronx oder irgendwas.
Genau.
Viele, die dann herkommen, sind dann voll mit diesen Vorurteilen und nehmen das Ganze halt überhaupt gar nicht und gar nicht mehr wahr.
Ja, aber das habe ich so nicht erlebt. Also meistens ist es wirklich so, die Leute kommen an und wenn sie sich jetzt einen ganz kleinen Augenblick damit beschäftigen, fallen die Vorurteile ganz schnell weg, weil die kann man nicht aufrechterhalten. Dann braucht man immer 2 Stunden hier rumzulaufen und dann weiß man, dass es eigentlich ein ganz attraktiver Ort ist.
Aber viele kommen ja nie her. Und
ja.
Zuschaltung im Kopf und dann wird das denunziert. Ne? Das ist
wollen da auch nicht hin, weil das ganz gefährlich ist.
Ja. Genau.
Also vielen Dank, dass Sie gekommen
sind. Vielen Dank für die Besuchung.